Blabla. Blabla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Ja, ein kommunikatives Willkommen, liebe HörerInnen des Himmelblabla-Podcast, hier zur 24. Folge. Mein Name ist Katie und mir gegenüber sitzt heute mal wieder der wunderbare Christian Topel. Er ist Mitbegründer des Himmelblau-Magazins, er ist freischaffender Copywriter, Autor und Herrchen der knuffigsten Hundedame südlich des Weißwurst-Äquators und darüber hinaus. Penny Lane, die heute mit uns auch im Studio ist und uns mit ihrer Anwesenheit beehrt. Christian ist nicht nur ein Meister des geschriebenen Wortes, sondern auch der gesprochenen Zwischentöne. Er legt unheimlich viel Ausdruck in den Subtext, beglückt uns mit vielen wichtigen Informationen und Denkanstößen. Immer mit der richtigen Portion Ironie und das rhetorisch meist auch noch einwandfrei. Er schreibt schneller, als ich denken kann, auch mit Zweifingersystem und spricht oft klüger, als es mir lieb ist. Aber da zeigt sich eben, Herr Topel hat ein natürliches Talent, einfach alles in passende Worte zu kleiden. Begrüßen Sie mit mir den Wortwellenreiter, den Podcast-Protokollanten mit Präzisionimpuls, den Satzbauschnitzer mit Stil, den Kommunikationskapitän aus der Content-Kajüte. Christian Topel.
Hurra. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich bin echt gespannt, wie lange du das durchhältst.
Ja, es gefällt dir ja anscheinend.
Es wird immer besser auch. Ja. Also dir gefällt es ja auch.
Total. Ich werde noch Alliterationen-Königin oder so. Gibt's sowas?
Noch nicht, aber jetzt haben wir eine.
Sehr gut.
Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, Dings, ja, ein bisschen geflunkert ist immer dabei, aber ich finde es so ein bisschen Honig. Also, tu dir da keinen Zwang an, gell?
Nee, ich mach da weiter. Ich muss dich ja zum Beginn einer Folge auch ein bisschen motivieren.
Ja, stimmt. Also das wirkt total.
Ja, sehr gut.
Ich fühle mich sehr motiviert und zugeneigt.
Hervorragend.
Liebe Freunde des Zugeneigtseins, Sie hörten gerade die Stimme meiner liebreizenden Kollegin Katie. Kürzlich saß sie etwas ratlos in der Küche und fragte sich, ist das eine Waffe aus einem Bond-Film? Ein güldenes Sexspielzeug? Oder kann ich das bedenkenlos in den Mund nehmen? Ich spreche natürlich von Goldfinger, einer an der Honduras Foundation for Agricultural Research entwickelten Bananensorte. Die gilt als schädlingsresistent und ertragreich und trägt ihren ebenso schlüpfrigen wie cineastischen Namen aufgrund ihrer goldgelben Farbe und der länglichen Form, die an Finger erinnern sollen. Das, liebe Katie, zu deiner Aufklärung.
Vielen Dank.
Und Beruhigung.
Jetzt bin ich tatsächlich etwas beruhigter.
Ja. Und wenn ich schon dabei bin, noch ein bisschen unnützes Wissen gratis obendrauf. Die Banane gilt botanisch als Beere. Genau wie die Gurke, wie man ihnen ansieht.
Es ist sehr gut, dass wir jetzt schon über Bananen sprechen.
Hättest du sonst auch noch ein Bananenthema
heute? Ich hätte später noch mal eine Banane.
Man kann nicht genug Obst essen, weil anscheinend hat die Marketing-Spezialistin, die Sängerin der Rockband Mulberry Sky, die hingebungsvolle Bedienstete des armen, verletzten Kätzchens Luna, ihren Vitaminhaushalt ein wenig schleifen lassen in letzter Zeit. Denn nach einem publiken Firmen-Event und dem tags darauf besuchten läppischen Abi-Treffen hat Katrin Faber erstmals öffentlich zugegeben, ich zitiere,
Gott.
Die Batterie ist leer. Und mit leerer Batterie lässt sich natürlich der persönliche Kleiderschrank nur schwer in Ordnung halten.
Ja.
Im Hause Faber bricht das Chaos aus. Wir fragen uns also voller Sorge, liebe Katie, ja, was sagen die Akkus? Und wie geht's dem Pfötchen von Luni? Wir bangen um eure Gesundheit.
Also fangen wir mal mit der Katz an. Die ist sehr selig, weil sie wieder auf dem Sofa liegen kann, wo jetzt immer die Wäsche sich gestapelt hat, die aus der Waschmaschine und dem Trockner und dem Wäscheständer kam.
Und es nicht den Schrank geschafft hat.
Die hat quasi eine Parkposition eingenommen auf dem Sofa in meinem Zimmer. Und die Katze war schon leicht verwirrt und hat da immer mal wieder, ist sie draufgesprungen auf diesen Wäscheberken, hat so versucht, ein Plätzchen zu finden. Es hat ein paar Mal funktioniert, ein paar Mal nicht. Aber hey, ja, das darf man ja auch mal hier verkünden. More reality, ja. Also es war halt einfach ein paar Wochen ein bisschen viel los und dann bleibt halt so eine Wäsche einfach mal am Ich habe mich da gut bedient immer an der frischen Wäsche. Das hat so ein System gehabt. Der Michi kam einmal in mein Zimmer und gesagt, weißt du zufällig, wo Batterien sind? Und ich so, ja, da unter dem Wäschestapel. No joke. Und er so, really? Und greift da so rein und holt sich die Batterien aus. Ich kenne mich aus, wenn Chaos herrscht.
Ja, man muss nur über sein Chaos einfach auch einen Überblick haben.
Korrekt.
Das ist ja der Trick.
Ja, absolut. Von daher, der Schrank ist jetzt wieder befüllt. Es ist wieder alles in Ordnung. Aber das ist, fertig.
Gott sei Dank.
Und The Meeta Cats hat nicht eine Verletzung am Pfötchen, sondern die hat immer mal wieder eine Verletzung am Schwänzchen.
Ah, stimmt, der Schwänzi war's. Genau. Irgendeine Extremität halt.
Eine Extremität, die ist manchmal ein bisschen zu langsam anscheinend. Ich tippe immer auf einen Marder. Das ist immer so jetzt um die Zeit im Sommer, da kommt das häufiger vor und dann kommt sie nach Hause und kann das Schwänzchen nicht mehr hochheben. Die nimmt dann so eine Schonhaltung ein und dann kann sie auch nicht mehr im Sitzen fressen, weil das Schwänzchen dann so im Weg ist und sie das nicht mehr gescheit bewegen kann, weil das halt weh tut, weil da halt einer reingebissen hat. Man sieht da äußerlich nichts. Nee, im Stehen so. Das sieht ganz traurig aus. Oh. Ja, jetzt waren wir beim Arzt, dann gibt es immer ein Schmerzmittel und ein bisschen Antibiotikum, dass es sich nicht entzündet, aber es geht schon wieder. Sie ist schon wieder auf Halbmast, sagen wir mal so.
Sehr gut.
Und meine Akkus sind frisch geladen. Der Wahnsinn. Regeneriert, könnte man sagen, nach so einer schönen Arbeitswoche. Gell? Heute ist Freitag übrigens. Wir nehmen an einem Freitag auf.
Das ist korrekt.
Ja, also
regnerischen Freitag.
Es gerade scheint die Sonne ziemlich.
Als ich angekommen bin, hat es geschüttet.
Ich habe gerade, wie ich ausgestiegen bin, aus dem Auto gesagt, meist ist heiß.
Du hast die Sonne mitgebracht.
Ja. Gern geschehen. Also alles gut. Wie geht's dir?
Ja, ich habe gerade einen Autofahrmarathon hinter und wieder vor mir. Darum bin ich ein bisschen baller von lauter Autofahren. Organisatorische Gründe. Die Liebste in einen Fermentierkurs fahren, an dem ich jetzt doch nicht teilnehme, obwohl es ursprünglich geplant war. Aber sonst hättet ihr da draußen keinen Podcast bekommen.
Das wäre sagenhaft gewesen.
Drum Autobahn runter hinter den Chiemsee, Frau rausgeschmissen.
Schleichti!
U-Turn, zack, zurück.
Hoffentlich auf der richtigen Spur.
Ja, immer links. Nein, ist natürlich Schmarrn. Das ist mir voll zu blöd.
Ja, verstehe ich. Ja.
Die hat vorhin zu mir gesagt, die Lisa, dass ich beim Autofahren und in Social Media, da bin ich ganz anders als sonst.
Wieso?
Sonst bin ich immer so ruhig und anständig und fair. Und beim Autofahren und bei Social Media, da rutscht mir manchmal.
Hast du eine kurze Zündschnur? Wir haben ja schon mal über das Thema Autofahren auch gesprochen. Ich erinnere mich, da habe ich auch gesagt, ich bin nah an der Hupe gebaut. Hupst du auch gern?
Nein, ich hup nicht. Ich fluche einfach. Ich sag den Leuten einfach vor mich hin, was ich gerade.
Auch wenn sie dich nicht hören?
Ja, ist vielleicht auch gescheiter so.
Ja, also ist ja auch
für
eine
uns
Art,
alle gescheiter so.
Ist ja auch eine Art von Kommunikation. Welche Hinleitung zu unserem Thema. Wir haben uns vorgenommen, heute über Kommunikation zu sprechen. Ich bin schon ganz gespannt, wo wir da entlang fahren, umher schauen. Meandern, es wird spannend.
Meandern, fantastisch.
Das heißt, es ist aber eher so eine einseitige Kommunikation, was du da im Straßenverkehr tust. Ja, das ist.
Außer ich würde nonverbal kommunizieren und den berühmten Finger aus dem Fenster halten.
Ja.
Dann könnte es auch zweiseitig werden.
Würde ich nicht empfehlen.
Nein, kann teuer sein, gell?
Ja, kann teuer sein und ist ja auch ein bisschen fies.
Ja, ich finde, sie übertreibt doch ein bisschen.
Sie übertreibt. Also ich werde das mal ausprobieren. Ich fahre einfach mal mit dir mit.
Du weißt ja, Frauen neigen zur Übertreibung.
Penny Lane.
Um der Kommunikation gleich so ein bisschen einen beispielhaften Pfeffer.
Ja. Give it to me, baby. Ich möchte mal, bevor wir voll hier in unser Kommunikationsthema reinstarten, eine kleine Eigenwerbung nochmal reinschieben. Und zwar haben wir das letzte Mal über den Fluch des Herrn Topel gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, das ist die letzte Folge, hört sie euch gerne an. Dann wird sich auch klären, was dieser Fluch des Herrn Topel eigentlich ist. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, Maxl rockt am 8.8. in Feldkirchen-Westerham im Festzelt. Da steht meine kleine Wenigkeit mit meinen drei liebsten Bandkollegen auf der Bühne. Und der Herr Topel hoffentlich vor der Bühne.
Ach, ich darf nicht drauf.
Nee.
Stage steifen?
Das bleibt dir überlassen. Dann probier's aus. Vielleicht hat er ein paar Lesezeichen dabei, dann holt's euch beim Herrn Topel ein Lesezeichen ab.
Im Tausch gegen ein Biermarker.
Geil. Nice try. Genau. Eigenwerbung, Ende. Ja, ich muss ja hier...
Ja, sicher, das muss man nutzen.
Alles nutzen, was geht, würde ich mal sagen.
Mhm. Kommunikativ, einwandfrei.
Einwandfrei, würde ich auch sagen. Genau. Kommunikation geht ja schon beim Namen los, oder? Sag ja.
Wie meinst du jetzt? Der eigene Name hat eine Botschaft, oder wie?
Nee, erinnerst du dich, dass ich mal Namensvorschläge dabei hatte?
Ja.
Ich hatte mal Namensinspo dabei in einer vergangenen Folge, und zwar von Terra X History. Die haben jetzt im Juli nochmal einen Post gemacht auf ihrer Instagram-Seite. Guck da gerne mal rein, ich liebe diese Instagram-Seite von denen. Und die haben nochmal ein paar neue, alte Vornamen rausgehauen, die möchte ich euch jetzt einfach nicht vorenthalten, dir und unseren HörerInnen. Falls ihr gerade auf der Suche nach einem Namen seid, für ein Haustier, für ein Kind, für euren Lieblingsbleistift.
Manchmal will man ja auch seinen eigenen Namen ändern, weil er so ein bisschen auszuzelt ist. Oder? Ja.
Also, Christian, los geht's jetzt erstmal für alle, die einen weiblichen Vornamen suchen für Katze, Kind und Kegel. Und zwar lege ich los mit Argula.
Hm? Mhm. So würde ich meine Hausspinne nennen.
Argula, ja. Arsinoe.
So ein würde ich das Gift nennen, mit dem ich die Hausspinne...
Oh nein, oh nein. Halt, stopp, das ist ihre Schwester. Dann die Madelberta.
Ja. Das soll ich da verlesen? Das ist einfach, das ist Madelberta.
Nicht das Madelberta. Es ist die Madelberta. Sorry, ich habe es ein bisschen falsch betont vielleicht. Achtung, jetzt kommen wir zu Rachildis. Das klingt nach was.
Also Halskrankheit.
Halskrankheit.
Boah, das ist voll un... Boah, jetzt wenn jetzt jemand so hieße. Oh Gott, ist das gerade. Siehst du, Kommunikation, das ist total eigentlich gemein.
Ja, ich möchte einfach nur wertfrei hier mal Vorschläge machen. Und dann haben wir noch die Tipper.
Die Tipper, ja, also.
Die Tipper.
Schreibt man mit A am Ende, oder?
Ja.
Tipper.
Die Tipper, okay.
Haben diese Namen, ist da was dabei, haben die denn eine Bedeutung?
Oh, das müsste ich...
Wissen wir jetzt nicht.
Nee, das war in dem Post zumindest nicht ersichtlich. Ich hätte noch ein paar männliche Vorschläge. Hast du einen zweiten Namen eigentlich, Christian?
Ja.
Wirst du uns den verraten?
Unbedingt nicht.
Wenn ich meinen verrate?
Den hatten wir doch schon mal.
Sag nochmal.
Ich habe mir nicht gemerkt.
Du heißt Christian?
Oliver.
Oliver Topel. Christian Oliver Topel. Und Katrin Helene Faber.
Ja, stimmt, genau. Das hatten wir schon mal.
Nice. Also wenn du den Oliver vielleicht nochmal oder Christian Oliver nochmal ergänzen möchtest mit einem dritten Namen, ja, dann könnte ich dir den Badurat empfehlen oder den Richolf oder den Waldava oder den Zwentibold?
Der ist erfunden.
Nein.
Zwinker, Zwonker.
Really? I swear.
Und wie nochmal?
Zwentibold.
Zwentibold.
Wir könnten dich dann rufen, wenn das Essen fertig ist. Christian Oliver Zwentibold, dein Essen ist fertig.
Also mich hat's.
Schon, oder?
Ja.
Zwentibold, kann man gut sagen. Geht jetzt gut runter so.
Ich finde auch.
Ja, also wollte ich euch nur mal ein bisschen Inspiration. Alte Vornamen sollten einfach wieder den Weg zurückfinden. Punkt.
Das ist gut. Das ist übrigens auch eine Brücke gleich für später. Ich habe auch ein bisschen was Altes dabei.
Ich sehe es schon.
Das ist
schon. Das ist der Parzival.
Ja.
Krass.
Und der Goethe.
Mhm.
Nehme ich beide dabei.
Das erkenne ich schon am
das
Buch.
Ihr müsst euch das krass vorstellen. Ich habe hier so einen wunderschönen orangenen Reklamschinken dabei.
Ich kenne den.
Für die YouTuber halte ich ihn hier hoch. Und da liegt aber das neue Pyrovandia-Lesezeichen, um gleich nochmal eigenkommunikativ für Katie hier tätig zu werden.
Danke.
Bald erscheint ja der Roman.
Ja.
Und da liegt dieses Lesezeichen mitten da drauf. Man kann überhaupt nichts lesen eigentlich. Nee. Und dann hat die an der, woran hast du das jetzt erkannt?
Am Buch. Ich habe den Parsival am Buch erkannt, weil da gibt es ja nicht nur einen Teil, da gibt es ja drei solche Schinken, ne?
Stimmt, das ist Band 1.
Habe ich gleich im Kühl gehabt. Huiuiui. Ja, bin ich schon gespannt, was wir dann nachher drüber sprechen. Kommunikation. Du hast heute deine Pennyline dabei.
Die kommuniziert sehr, sehr fein. Pflegt unsere Trainerin zu sagen, um uns Honig ums Maul zu schmieren und damit wir viele... Nein, schmarrn.
Ja, erzähl das mal, weil es ist echt meine Frage. Wie teilt die Penny Lane dir etwas mit? Also habt ihr so Kommunikationsroutinen oder irgendwas, wo du dann genau weißt, jetzt ist das und das?
Zum Beispiel in der Früh, wenn wir fertig sind mit dem Frühstücken und ich brauche oder sitze theoretisch etwas länger am Tisch, weil ich etwas später los muss oder ins Office fahre. Und dann kommt Penny Lane her, stellt sich vor mich hin, stupst mich kurz mit der Nase an und schaut so hoch mit großen Augen. Und wenn sie dann merkt, dass ich gucke, dann geht sie so ein bisschen einen Schritt Richtung Tür und schaut nochmal. Und das heißt, wir könnten eigentlich rüber auf die Couch gehen und du kannst deinen Kaffee da drüben weiter trinken, ist gemütlicher.
Süß.
Und das machen wir dann auch sehr oft, dann gehe ich da mit ihr rüber und sauf dort meinen Kaffee fertig.
Das ist cute.
Ja.
Okay.
Oder was macht sie denn noch? Naja, viele Hunde haben ja dieses Spielen, wenn sie so mit dem Oberkörper nach unten gehen und dann so ein bisschen...
So tänzeln.
Genau. Solche Sachen macht sie natürlich auch. Sie sagt, wenn sie aufs Klo muss, das macht sie ähnlich. Also wenn sie jetzt aufstehen würde und sich da zur Tür stellen und dann auch nochmal so herschauen, das hieße so, Pause.
Ich müsste jetzt mal kurz austreten.
Pinkelpause hieß das zum Beispiel. Ja.
Gut, verstanden. Meine Katze kommuniziert nicht so fein, könnte man sagen. Also wenn die Hunger hat, und das passiert meistens um 4.44 Uhr in der Früh.
Na, Skandal.
Da kommt die halt heim, weil die verbringt die Nacht, die hat immer Nachtschicht, also die verbringt die Nacht meistens draußen und dann kommt sie halt rein in der Früh, immer wenn die Sonne aufgeht und es ein bisschen heller wird, die Vögel anfangen zu singen, dann möchte mir die Luni das gerne mitteilen, so, hallo, der neue Tag ist angebrochen, mein Magen würde knurren, da geht's immer los und sie macht das nicht mit Worten und Artikulation. Also sie macht nicht mau, sagen wir es mal so, sondern sie geht ins Schlafzimmer. Und die Luni hat eine sehr kleine Nase tatsächlich. Das heißt, man hört es dann schon immer so, wenn sie sehr angestrengt schnauft, dann macht sie immer so. Und dann hört man sie schon so die Treppe hoch. Das höre ich meistens noch nicht. Okay, ich schlafe schon ein bisschen tiefer. Aber sie geht dann ins Zimmer und entweder kratzt sie dann sehr sanft, muss man sagen, am Kleiderschrank. Oder sie kratzt am Türrahmen. Aber nicht so, dass da jetzt was kaputt gehen würde, sondern es ist mehr so ein... So mit dem...
Ja.
mit dem Ball.
Sie zieht die Krallen ein und wischt so.
Sie wischt, ja genau. Und es reicht dann meist schon, dass ich aufwache. Und dann gehen wir, es ist immer so die erste Kuschelrunde des Tages, weil dann muss erstmal Hallo gesagt werden. Und dann sagt sie mir auch sehr deutlich, ob sie gerne Nassfutter hätte oder ob sie gerne Trockenfutter hätte, weil das Trockenfutter, das steht so im Flur in so einem Glas. Und wenn sie das haben will, dann dotzt sie da halt dolle mit dem Kopf dagegen. Sehr gute Kommunikation.
Also, ja. Also es ist klar und deutlich.
Es ist sehr klar und deutlich, ja, das stimmt. Ja, witzig. Ich glaube, da gibt es mehr.
Oder so. wenn sie gestreichelt werden will und dann legt sie sich auch mal so auf die Seite und legt sich so zurück, sodass sie weiß, so hier unten rum. Und wenn man es falsch macht, dann haut sie so ein bisschen empört mit der Pfoten einmal auf dem Oberschenkel. So,
das ist verkehrt.
Du machst das falsch, jetzt streng dich ein bisschen an.
Hallo, für was bist du eigentlich gut?
Ja, wieso lege ich mich hier extra so hin und du kraulst da? Mann.
Alter, nichts wird hier richtig gemacht. Wieso kamen wir eigentlich aufs Thema Kommunikation? Mich hat ein lieber Freund angesprochen. Und zwar, den kennen wir beide, das ist der Peter. Manch einer möchte ihn vielleicht als DJ Stormtrooper in Erinnerung haben.
Hört sich nach so ganz soften, geilen Balladen an, wie ich sie mag.
Ist ganz soft, hört er gerne mal rein. Und der hat uns auf den Trichter gebracht, dass ja Kommunikation häufig auch in heutiger Zeit ein bisschen schwierig ist, ja. Also man schreibt sich mal eine WhatsApp, aber die Antwort kommt vielleicht beim Gegenüber anders an, als man vielleicht selber möchte, dass sie ankommt, so. Und ich war letztens ein bisschen im Stress und hab dir dann auch geantwortet, nur schnell so, ah, du, ich muss noch das und das machen und das. Und dann hast du geschrieben, hey, es war gar kein Vorwurf. Und ich so, ja, habe ich auch nicht so verstanden. Und das war so, und genau so ist schnelle Kommunikation heute irgendwie. Da kann schnell mal was anders rüberkommen, als es vielleicht sollte. Spannendes Thema. Aber wie wollen wir uns denn annähern überhaupt?
Wir sind eigentlich jetzt schon super mittendrin. Das ist heute vielleicht eine andere Art von Missverständnis, aber die gibt's auch nicht nur schriftlich. Genau das Gleiche gibt's ja auch verbal.
Ja.
Also das kennen super viele ja aus ihren Beziehungen.
Mhm.
Also und das.
Oh, da habe ich ein sehr gutes Beispiel.
Sehr schön. Und da gibt's ja die ist glaube ich nach wie vor super anerkannt und einfach weil sie so treffend ist von dem Fritz Schulz von Thun, dieses Kommunikationsmodell mit diesen vier Seiten einer Botschaft und wie das Gegenüber sie vielleicht auffasst. Und wenn man sozusagen die Botschaft anders gesendet hat und der andere empfängt sie aber auf einer anderen Seite, dann kommen da, Krieg kommt da, kann da rauskommen.
Krieg. Zum Beispiel?
Zum Beispiel. Das Essen ist kalt.
Mhm.
Das kann jetzt einfach ganz sachlich gemeint sein, als Feststellung.
Mhm.
Es kann sein, das ist sozusagen die Sachseite einer Mitteilung. Einfach feststellen, das Essen ist kalt. Sagen wir, der Michi hat gekocht und du sagst, das Essen ist kalt. Dann, wenn das aufgetischt wird. Einfach, ohne jetzt das zu werten. Es könnte aber auch sein, dass das eine Selbstoffenbarungsseite war, dass du sozusagen damit sagen wolltest, du hast aber nicht Mühe gegeben, mir da so ein kaltes Essen hinzustellen.
Mhm, verstehe.
Oder es könnte ein Appell gewesen sein, so du,
übrigens,
gefälligst machst du warmes Essen.
Das oder Käsebrot,
oder
das möchte ich halt
tatsächlich
einfach
gerne was auf der Beziehungsseite gemeint sein. Also irgendwie gibst du dir bei uns in letzter Zeit nicht mehr Mühe.
Kriege ich mir
also
noch
irgendwas
kaltes
davon
Essen.
Hast du gemeint und irgendwas davon kommt beim anderen an. Und es müsste halt im Idealfall
zusammentreffen.
Treffen beide Ebenen aufeinander und wenn nicht, dann ist die Hölle los.
Ja. Schwierig.
Ja, ich meine, man hat natürlich dann auch irgendwie das Gesicht dazu, aber oder beim Autofahren.
Mhm.
Da schaut man ja geradeaus und Beifahrer sagen dann irgendwie, du fährst zu schnell.
Mhm.
Also was meint Beifahrer oder Beifahrerin? Ist das ein Vorwurf? Ist das einfach auch wieder nur eine Feststellung? Ist es, ich habe Angst, wenn du so rast?
Ja, okay.
Also du weißt, das ist ein einfacher Satz, gell? Aber der kann.
Es wäre noch ein bisschen Kontext hilfreich. Sagen wir es mal so.
Die Tachonadel.
Die Tachonadel.
Schild 60, Tacho 120.
Das ist super. Wenn mein Mann zu schnell fährt, dann sagt ihm das unser Auto. Das macht nämlich, sobald er die Geschwindigkeit, ich glaube, bei 5 km/h zu schnell, macht es so bedüm. Also ich muss gar nicht mehr so...
Vielleicht ist es auch der flatternde Reifen.
Bitte? Genau. Nee, das ist eigentlich ganz angenehm, weil da kann ich dann halt einfach mich getrost zurücklehnen und mir denken, bitte. Ja, Kommunikation ist was Lustiges. Ich habe manchmal so das Gefühl und ich liebe das, dass der Michi denkt, ich kann seine Gedanken lesen. Manchmal gelingt mir das. Aber heute zum Beispiel, super Beispiel, ich habe mich vom Podcast noch kurz fertig gemacht, stand im Bad und er fragt mich, können wir noch ganz kurz Schmarren machen, war die Aussage. Ich so, ja klar, also wir blödeln halt manchmal einfach so miteinander rum, keine Ahnung. Und ich so, ja, komm rein, stehe da vorm Spiegel und frisiere meine Haare. Und er kommt mit seinem Handy und drückt auf Aufnahme und sagt, Servus Tobi. Und ich so, hä? Was passiert? Tobi ist sein Bruder, der heute Geburtstag hat. Happy Birthday, Tobi. Nachträglich dann quasi, wenn du das vielleicht anhörst.
Von uns allen.
Genau. Aber ich war so, ich habe jetzt nicht mit, können wir kurz Schmarrn machen? So, hey, wir sprechen eine lustige Sprachnachricht ein für den Geburtstag. Das habe ich nicht im Kontext mit erahnt, als er das Badezimmer betreten hat. Sagen wir es mal so. Aber ja, er ist davon ausgegangen, dass ich genau weiß, was ich jetzt machen soll.
Ja. Das kennt er einfach Dass du weißt, was er braucht.
Genau. Hallo, entschuldigen Sie, jetzt Sprachnachricht. Gut, okay, Verzeihung. Ja, da hätte mir ein kleines Rauchzeichen vorab, hätte mir geholfen.
Ein Rauchzeichen.
Ich habe mir mal geguckt, angeguckt, was es so im Laufe der Zeit für Kommunikationsmittel gab.
Mhm.
Und da war ein Rauchzeichen eines der ersten. Ja? Circa, ja, oder was heißt eines der ersten? Ich meine, Botenläufe waren vielleicht auch schon eines der ersten, aber so Rauchzeichen.
Irgendwann hat man sich auch bestimmt vor dem Feuer schon angegrunzt.
Genau, so ein Rauchzeichen, wer es nicht kennt, das ist ein klares optisches Signal. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Morsezeichen. Also, dass so Rauchwölkchen dann in verschiedenen Abständen halt kamen.
Ja.
Und dann hat man auf weite Sicht gesehen, das Essen wäre fertig, jetzt sollte man kommen, damit es nicht kalt wird.
Genau.
Ja.
Du hast dir also angeschaut, wie man über weite Strecken kommuniziert hat. Weil wenn jetzt wir zwei, dir jetzt ein Rauchzeichen geben müsste, das wäre
lustig.
Ein bisschen übertrieben.
Na, du rauchst ja nicht.
Nein.
Nein.
Nicht mal mehr im Vollsuff.
Mensch.
Also nicht, dass ich dir jetzt oft hätte.
Nicht mal mehr im Vollsuff. Gutes Zitat. Lassen. Oh, guter Folgentitel auch. Nicht mal mehr im Vollsuff. Hervorragend. Botenläufer gab es, dann gab es schon Briefe, so ungefähr, ja, ich meine, wenn wir mal ans alte Ägypten denken, das ist schon eine ganz schöne Zeit lang her, irgendwie so, weiß ich nicht, 3000 vor Christus oder was?
Länger, älter.
Länger, älter.
Achso, davor Christus. Ich glaube, das ist aber schon 7000.
Ja, 3000 nach Christus,
das wäre die Hochkultur in Ägypten war.
Mhm.
Haben die dann Steinbriefe geschickt?
Steinbriefe, so gemeißelte Tafeln.
Und der Moses?
Der hat noch eine Steintafel genutzt. Ja. Moses. Ja, Brieftaube, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Mhm.
Ja. Das Prinzip war mir ja nie klar, bevor wir darüber gesprochen haben. Weil es ist ja so, du nimmst...
Du hast gedacht, die erzählen dem anderen.
Ja.
Lesen es dann vor.
Ja, da gibt es so studierte Taubenversteher. Ja. Genau, die können am Gesang können die erkennen, was die da... Nee, ich dachte... Du nimmst halt eine Taube und sagst der so, ja, go, flieg mal zur Mechthild und bring mir den Brief. Aber es ist ja so, du nimmst die Taube aus ihrem Zuhause raus und sagst ihr dann, flieg heim.
Ja.
Du nimmst die ja mit und das geht ja nur der Weg.
Nee, weil diese faulen Tauben sich einfach nicht die Stadtpläne einprägen, einfach wie TaxifahrerInnen. Ja. Den Zettel bitte Müllerstraße 34.
Aber ich habe mir da halt wirklich, no joke, nie Gedanken drüber gemacht. Ja, Brieftaube, schick mir halt eine Brieftaube, das sagt man so. Aber dass das ja wirklich nur in eine Richtung funktioniert, das ist schon...
Also halt zwischen klaren Absendern und Empfängern.
Ich nehme die Taube mit und die muss heimfliegen. Ja. Genau, ja. Zum Mechthild.
Drum ist es jetzt nicht so effizient irgendwie.
Da müsste
aber
ich ja.
Drum haben wir so viele Tauben in den Städten, weil früher hat man einfach. Alle haben miteinander per Brieftaube kommuniziert.
Da musstest du ja jemanden besuchen, dem dann eine Taube wegnehmen, damit du dann später, wenn du unterwegs warst, dem eine Taube schicken konntest.
Ja.
Da musste man dann. Die Brieftauben mussten beschriftet werden, damit man wusste, welche man losschicken muss, wohin die dann fliegen kann. Stell dir mal vor, wie viele Tauben. Jesus, Maria und...
Bei uns in der Gegend hat einer Brieftauben.
Echt?
Oder er züchtet einfach Tauben.
Hm.
Weiß ich nicht, züchtet man einfach so Tauben?
Ja, ich glaube, es ist so immer noch so ein Hochzeitsding, oder? Also gerade so weiße Tauben...
Nee, das sind aber einfach...
Tauben.
Tauben, ohne Weiß.
Vielleicht
gibt es auch eine weiße, aber...
Einfach Tauben. Wir reden schon sehr lange über Tauben. Das ist irgendwie wild. Irgendwann gab es dann einmal einen Brief. Ja, also so die im Heiligen Römischen Reich, Touren und Taxis und so weiter, die haben dann schon Briefe verschickt.
Wilde Hunde.
Wilde Hunde. Dann.
Mit der Postkutschen.
Mit der Postkutschen. Dann gab es so ab 1600 ungefähr auch schon die ersten Zeitungen. Und das sind ja dann ist auch regelmäßig erscheinende Kommunikation. Ja, zumindest auch wieder in eine Richtung. Außer man hat damals schon Leserbriefe geschrieben mit Brieftauben. Weiß man ja auch nicht. Aber Zeitung, dann Morsezeichen über Draht, die erste revolutionäre Fernkommunikation per Telegraph, verrückt. Und dann ab 1876 Alexander Graham Bell erhält das Patent für die direkte Sprachkommunikation über Kabel. Kannst du dir das vorstellen? Das Telefon war geboren. Oh mein Gott. Crazy.
Ja. Und heute hören wir Musik mit dem Ding.
Wenn ich Friends gucke, ab und an, dann haben die am Anfang noch keine Handys.
Haben die am Ende Handys gehabt?
Ja, ich glaube, die ersten Mobiltelefone hatten sie dann schon. Aber
also ich meine, es gab ja ganz früh schon diese riesen geilen Knochen in den 80er-Filmen, wenn die dann im Auto plötzlich diese geilen, fetten Teile sich ans Ohr halten.
Ja.
Das ist ja schon recht lang.
Wie alt warst du, als du dein erstes Handy bekommen hast?
Boah, wie alt war ich denn da? Ich überlege gerade, habe ich in der Schule Handy gehabt? Ja, doch, klaro. Das beste Handy des Planeten.
Nokia.
Ja.
3310.
Ja.
Ja. Mein erstes Handy war ein Triumph. Das habe ich vom Christkind gekriegt. Da war ich, glaube ich, in der dritten Klasse.
Ich wusste gar nicht, dass Unterwäschehersteller auch Handys machen.
Ja. Jetzt erklärt sich das, warum das so ausgeschaut hat.
Ja.
So Stringelingeling-Tank. Oh Gott, Jesus. Ja, Klingelingeling. Ja, und dann vor meinem Handy in der ersten und der zweiten Klasse hatte ich schon was, was sonst keiner hatte.
Ein Pager, na.
Mhm.
Ein Pager.
Ich hatte einen Pager, weil meine Eltern waren beide, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, die haben sehr viel gearbeitet und ich war dann gleich in der Mittagsbetreuung auch immer nach der Schule und die Betreuerinnen dort wussten, dass wenn der Pager klingelt, dann darf ich rausgehen, dann ist mein Papa da. Und dann hatte ich diesen Pager und bin dann da rumgelaufen und wenn der Piep-Piep gemacht hat, dann durfte ich rausgehen.
Hast du gefühlt wie so ein Arzt, so eine Ärztin?
Wie eine Ärztin. Ich wusste damals nicht, dass Ärzte einen Pager haben, ehrlich gesagt. Ich hatte einfach einen Pager und wusste, er kann piepsen.
Toll, das ist eigentlich was ein Tamagotchi einfach.
Nee, die Tamagotchis, die hatte ich auch. Die durfte ich aber nicht mehr mit in die Schule nehmen.
Oh.
Ja, das Thema hatte ich letztens erst. Ich hatte einen Dino und einen Hund und später auch eine Katze. Und die hatte ich dann halt am Anfang alle so um den Hals hängen und bin damit in die Klasse gegangen. Aber die haben dann unterschiedlich gepiepst und Hunger und Häufchen wegmachen und den ganzen Schmarrn.
Ja. Und das haben die Lehrer, verstehen das einfach nicht, dass sie sich kümmern muss.
Ja, ist auch nicht, was da los war. Aber die Kommunikation in Richtung meiner Eltern war sehr deutlich. Bitte lassen Sie das Kind, die Tamagotchis, nicht mehr mit in die Schule nehmen. Und ich so, oh, sad story. Gut. Hattest du ein Tamagotchi?
Nee.
Traurig.
Och, geht so.
Ja, ich mochte die. Mochte das sehr.
Ja, glaube ich. Haben alle gemocht, die eins hatten.
Naja, dafür hast du jetzt einen richtigen Hund.
Ja.
Ja.
Muss auch viel gefüttert werden. Jetzt schlaft's.
Schläft. Naja, was kam dann nach dem Telefon? Das Radio, das Fernsehen, 1971 die erste elektronische Nachricht, die erste E-Mail. Verrückt. 1992 Kurznachrichten über Mobilfunk.
Boah, waren die teuer.
SMS. Ja, am Anfang, wie viel?
Sacken teuer.
19 Cent.
Das ist echt lang überlegt. Das ist noch teurer.
Also ich bin eingestiegen mit 19 Cent.
Ja, ich mit Goldbarren.
Ein Goldbarren, bitte. Und dann immer diese, was, wie hieß es, MMS, was man auch noch schicken konnte, 49 Cent. Und da, an diesen, dann in der Bravo gab es doch immer diese Werbung für diese komischen Bildchen, die man sich dann runterladen konnte. Mhm. Alter, das ist eine Geldmaschine gewesen, glaube ich. Also wer ist da reich geworden?
Konzerne, wie heute auch.
Ja, aber mit nix, so.
Richtig.
Mit Nonsense.
Ja.
Schön war's. Kannst du dich noch an diesen Kakerlakentanz erinnern bei MTV?
Mhm.
Und das auch so diese Klingeltöne runterladen.
Das ist eine der besten bis heute. Das ist schön, dass du das sagst, weil das ist eine der besten Werbungen, die finde ich, also die ist einem so ein Gedächtnis, weil die war so lustig, so genial.
Mhm.
Und das Wort Kommunikation, das ist ja auch ein Wort für, so, das kennen wir ja, wir sind ja beide im Marketing auch ein bisschen, und das, also Kommunikation, auch Unternehmen kommunizieren ja entweder mit anderen oder mit uns, damit wir was kaufen, das ist ja auch Kommunikation, halt eine andere Art und eine ganz spezielle.
Oh ja.
Und die Werbung, die war, also die müsst ihr euch auf YouTube anschauen, wenn ihr sie nicht kennt, die ist echt scheiße lustig.
Die ist richtig gut. Und schaut euch nicht
ruf mich auf mein Handy an.
Und schaut euch nicht den Crazy Frog an. Der war nicht so gut.
Nein, der war nicht gut.
Der war einfach nur nervig. Ja, meine Berufsbezeichnung laut IHK lautet Kauffrau für Marketingkommunikation. Crazy, ne? Und mein Studiengang heißt Medien- und Kommunikationsmanagement. Man kann brutal. Also Kommunikation managen. Verrückt.
Das muss man ja heute. Das muss man heutzutage sogar privat in den sozialen Medien.
Nicht nur in den sozialen Medien. Manchmal bin ich komplett lost, weil ich auf so vielen unterschiedlichen Wegen kommuniziere. Manche Leute rufen an, manche schreiben WhatsApp. Dann sehen die, du hast gelesen und du antwortest nicht gleich, sondern du nimmst es halt zur Kenntnis, kannst aber gerade nicht antworten und machst irgendwas anderes. Und dann schreiben sie dir 2 Stunden später, du musst nicht antworten.
Oh Gott. Mit welchem Smiley? Das ist ja entscheidend. Schau, das ist nämlich das, wenn man heutzutage, muss man schauen, welches Emoji man dazu macht.
Ja, welches
sonst
ist dein Liebstes?
Das ist wie oben bei Fritz von Thun, so, damit man weiß, das war jetzt die und die Ebene. Mhm. Wut entbrannt, schnaubender Smiley. Mhm.
Ich schicke immer den, der so heult und dem so die Tränen so ganz schlimm runter. Also nicht der, der lacht, sondern der, der so richtig weint und so den Mund aufreißt. Den finde ich gut, weil der kann alles heißen. Man kann ja auch aus Freude weinen.
Ja, da gibt es auch einen extrigen.
Ja? Ja, da gibt es den mit den, der so traurig guckt.
Ja. So fröhlich, also
fröhlich traurig. Fröhlich traurig, ja. Ich mag Emoticons. Ja. Soziale Medien, ja. Facebook. Oh Gott.
Ja, genau, das ist das richtige Wort. Die Hölle für die Welt.
Die Vorhölle.
Soziale Medien sind die Hölle für den Planeten, neben alten weißen Männern.
Ich habe ja mittlerweile auch TikTok und ich komme mir da richtig alt vor auf TikTok. Ich weiß gar nicht, auf welche Knöpfe ich da drücken muss. Hey, ich muss mal irgendwie so einen Kurs buchen bei so einer 16-Jährigen, die mir da zeigt, wie das überhaupt funktioniert. Ich klicke immer irgendwo drauf und dann mache ich keinen Post, sondern es ist irgendwo.
Irgendwie eine Nachricht geschickt, gerade beim Tanzen. Yeah, Mann.
Ich denke mir so, hä? Ich check's einfach nicht.
Scheiße.
Ja, egal.
Entschuldige, drum habe ich gesagt, ich, nee.
Aber es ist schon ganz interessant. Mein Lieblingskommunikationswerkzeug, Tool, kommst du nie drauf. Habe ich noch nicht genannt, jetzt auch in der Reihe nicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja, wenn ich nicht drauf komme.
Ja, was würde jetzt da noch fehlen in meiner Auflistung?
A Trompeten.
Ja, so ein Jagdhorn. Nein, ein Faxgerät.
Boah.
Jau.
Behörden lieben dieses Wort.
Geil. Ich bin ja in einem, in Anführungszeichen, Homeoffice-Haushalt groß geworden. Ja, also mein Papa, der hat immer, weil er eigene Unternehmen hatte, von zu Hause aus gearbeitet. Das größte Zimmer in unserem Haus, oben im Dachgeschoss, war immer das Büro, wo mein Papa halt sein Office-Teil hatte und meine Mama, die war auch freiberuflich tätig eine Weile und hat dann auch ihren Abschnitt da gehabt. Und in der Mitte, also links war mein Papa, rechts war die Mama, geradeaus war der Familiencomputer und das Faxgerät. Und ich habe eine Schwester, die ist 20 Jahre älter als ich. Und die hat damals in München gewohnt und hatte auch in ihrer Wohnung so ein Multifunktionsgerät. Ja, da konnte man kopieren, drucken, faxen. Geil. Und dann habe ich ihr immer Briefe geschrieben und ihr die gefaxt. Und dann saß ich vor dem Fax und habe gewartet, bis sie mir einen Fax zurückgeschickt hat. Ich lieb's. Und am Anfang, wie ich noch klein war, dann habe ich auch Faxen gespielt. Weil mein Papa, der hatte ja einen Bioladen, habe ich auch schon mal erzählt, und der hat unter anderem Nudelmaschinen verkauft, wo du halt den Teig so durchdrehen kannst selber. Und dann hatte ich da 2 Nudelmaschinen zum Spielen und habe dann das eine vermeintliche Fax, also so einen kleinen Zettel, durch die eine Nudelmaschine durch und drüben aus der anderen Nudelmaschine wieder raus und habe Faxen gespielt. Fax, Alter, das, wenn es noch gäbe. Ich lieb's.
Es gibt noch Faxen.
Ja, aber wohin soll ich denn was faxen?
Behörden kannst du alles faxen.
Hallo! Bitte schreiben Sie zurück.
Steuererklärung durchfaxen. Antrag auf Stundung durchfaxen. Das wird auch viel schneller bearbeitet. Das sind die Grund, weißt
du? Ich find's geil. Also so ein Faxgerät könnte mir eine richtig große Freude machen. Stell dir vor, es gäbe so kleine, portable Mini-Faxgeräte fürs Handy. Und dann kommt es so.
Ich glaube, es wird sich nicht durchsetzen.
Ah, sieh mich nächstes Jahr bei der Höhle der Löwen.
Den Pitch möchte ich sehen.
Katie und ihr mobiles Faxgerät.
Maschmeyer gefällt das.
Ja. Hey, der Dümmel macht das bestimmt. Der kann das überall in die Regale stellen. Doch, im Netto gehst dann rein und kaufst Katies Faxgerät. Ich finde die Idee großartig. Gut.
Ich schreib's dir mal auf.
Ist schon längst notiert. Sehr gut. Wollen wir mal in eine Rubrik stolpern oder hast du noch was, was du uns vorher mitteilen möchtest?
Weiß ich nicht, habe ich schon genug gelästert. Ja, also möchtest wir haben die sozialen lästern? Medien gehabt, gell, die sehr problematisch sind, kommunikativ.
Ach so, da haben wir nicht ordentlich drüber gesprochen, meinst
du? Ja, was heißt ordentlich?
Weiß ich nicht.
Stimmt, nach der Kleiderschrankwoche hast du das vergessen. Was heißt ordentlich? Keine Ahnung.
Hä? Tell me.
Oder über gewaltfreie Kommunikation, die man an Schulen lehren sollte, finde ich.
Nicht nur an Schulen vielleicht.
Auch auf der Straße.
Überall.
Überall.
Im Wald. Ich könnte ein Fax dazu.
Im Wald soll Ruhe herrschen.
Ja, gewaltfrei.
Bist du stark?
Gewaltfreie Kommunikation finde ich gut. Ich habe in meiner Schulzeit eine sogenannte Streitschlichterausbildung gemacht.
Ja, das hast du schon erwähnt, das ist fantastisch.
Also andere würden es Mediation nennen. Also es gibt ja durchaus auch, wenn man nicht gleich zum Anwalt rennen mag, dann geht man halt zu so einer Person und lässt sich den Streit schlichten, den man da so hat, von einer neutralen Person. Und das habe ich sehr gemocht. Da haben wir viel gewaltfreie Kommunikation gelernt und auch dann halt weitergegeben.
Mhm. Ja, das ist sehr sinnvoll.
Definitiv. Also finde es auch gut, wenn es solche Projekte an Schulen gibt, weil es braucht immer ein paar Vernünftige, die im Zweifel vielleicht auch einfach mal dann eingreifen oder wissen, wie sie jemanden runterbringen können, der gerade vielleicht ein bisschen arg aufbraust.
Ja, der Blick von außen ist ja nie schlecht.
Ja.
Weil dann weiß man, indem der andere einen spiegelt oder nochmal mit anderen Worten sagt und dann kommt raus, halt, falsche Ebene. Ich habe nicht gemeint, dass ich dir eine Fresse haue. Ich wollte nur sagen, deine Nase ist schief.
Jetzt gleich. Gott.
Nein, aber tatsächlich, da schaut sie gleich.
Entschuldigung.
Und gähnt kurz hoch. Ich würde tatsächlich gern, wir haben ja Kommunikation und Sprache, du hast es ja schon gesagt, ändert sich ja.
Mhm.
Und das ist für viele Menschen, alte weiße Männer, ein großes Problem, wenn sich irgendwas ändert, auch wenn sich Sprache ändert. Und hey Maus, und die am schlimmsten merkt man das tatsächlich natürlich im Moment, wenn man nur das Wort gendern sagt. Dann gibt es Menschen, die kriegen sofort einen Kropf und eine Gänsehaut und ist auch noch nie so gemacht und die schöne Sprache und Deutsch, die Sprache der Dichter und Denker und das machen wir kaputt. Und das super Ironische ist ja, dass das dann oft so Leute sagen, sei mir nicht böse, wie Mario Barth, den ich jetzt, wenn man Dichter und Denker sagt, wäre das jetzt nicht gerade die Nummer eins, die mir da einfallen würde, aber gerade solche Spaßvögel.
Kennste.
Sind dann die sich plötzlich angeblich für Goethe interessieren. Oder es gibt so eine ganz tolle Fernsehserie, natürlich fällt mir jetzt der Titel nicht ein, da sind so 13 Leute jeweils, die vertreten so opponierende Ansichten und diskutieren das dann aber in sehr vernünftigem Rahmen aus. Das liegt auch an den beiden Moderatoren, der Jo Schück und die Salma Humsi, wie heißt sie?
Oh Gott,
ist das peinlich. Super, beide, ganz toll. Und du kannst halt dann, wenn jemand ein Argument hat, das dich kriegt, kannst du einen Schritt vorwärts gehen und wenn nicht zurück.
Cool.
Und da war auch einmal einer dieser Typ, der dann auch wieder dieses Aber Goethe, der Goethe hätte dieses Aber Goethe-Argument, weil wir sind doch hier in Deutschland, wir sprechen ja Goethisch.
Goethisch, ja.
Und der das gesagt hat, das ist dann auch so lustig, das war dann der Typ, der in seiner Fernsehserie diesen Zonk verteilt, wo ich mir auch denke, ja, du bist auch, wenn jemand Goethe, dann du. Und deswegen habe ich diesen Parsifal mitgebracht.
Den Parsifal, mein Gott.
Also wer ihn nicht kennt, das ist ein Werk von einem deutschen Dichter, der ist in Franken geboren, also mitten im Herzen des Landes, unseres Landes.
Unseres Landes.
Und jetzt lese ich dir mal was vor und du sagst mir dann, was ich dir vorgelesen habe. Also das, gell?
Aus dem Parsifal, du hast nicht weit geblättert, sage ich gleich mal.
Ich fange einfach so vorne an, einfach mitten, einfach.
Vermutlich kriege ich einen ordentlichen Flashback gleich, mach mal.
Ist Zwiebelherzen nach Gebur, das muss der Seele werden, sur. Gesmähet und gezieret ist, zwar sich pariret und verzaget, manes Murt als Agelsternfarve tut. Der mag dennoch Wesen geil, Wande an ihm sind bei dir Teil des Himmels und der Helle, der unstete Geselle. Das, meine Lieben, Goethe, war Deutsch vor ein paar hundert Jahren. Mhm. Und jetzt sagt's, ihr Sprache darf sich nicht verändern. Betont Köpfe mir bitte, was habe ich da gerade vorgelesen?
Ich habe nur geil gehört.
Ja, hat leider nichts mit geil zu tun. Also, was ich damit sagen will, ihr Flachköpfe, Deutsch verändert sich, Sprache verändert sich und manchmal kommen Wörter dazu, weil es bislang irgendwas gar nicht gab, dann muss man halt ein Wort erfinden. Mhm. Manchmal haben wir Nachbarn und kulturellen Austausch, dann kommt halt ein Lehnwort in die Sprache rein. Das war schon immer so und es wird auch schon immer so sein. Und wenn man das nicht auf die Reihe kriegt, dass das so ist, dann ist man halt einfach ein bisschen abpfosten.
Jetzt müssen wir aber und, noch sagen, beim Parsifal, um was es vielleicht geht, ja. Also wenn euch die Story interessiert, das ist ein mittelhochdeutscher Vers-Epos, oder? Könnte man sagen.
Ja.
Und erzählt die Geschichte von einem jungen Ritter. Sein Name ist
überraschend Parsifal.
Und er ist auf der Suche nach dem Heiligen Gral.
Genau, das ist das erste in Deutsch erhaltene Werk, das sich mit dem Heiligen Gral beschäftigt. Dieses gehört ja eigentlich den Briten.
Aber eigentlich ist es ja eine Geschichte über eine Reise zur inneren Reife, könnte man schon fast sagen.
Ich glaube, in meinem Pro-Seminar Neuhochdeutsch, da habe ich geschrieben, dass Parsifal ein Suchender sei. Und da hat die irgendwie gesagt, warum schreibt sie das immer alle? Was kommt denn da drauf? Ich glaube, das war.
Er sucht doch den verdammten Heiligen Gral,
ja,
freilich.
Ja, egal. Aber weil ja jetzt, das müssen wir jetzt schon. Und dann hier jetzt, ein paar hundert Jahre später, das gleiche Land. Also, beziehungsweise damals. Jetzt habe ich den lieben Goethe dabei, weil, weil ja die Leute immer sagen, sie sprechen wie Goethe oder das Deutsch heute, wenn man gendern würde, wäre nicht mehr das Deutsch von Goethe. Jetzt frage
dann
ich dich.
Dann löse aber nochmal auf, von wem der Parsifal ist, nicht, dass die Leute denken.
Das war der Wolfram von Eschenbach gewesen, aus dem heutigen Franken.
Genau, das haben wir, glaube ich.
So, jetzt lese ich mal ein bisschen einen Brief von Goethe vor. Also wieder Goethe halt so.
Einfach ein Brief.
Ja, das ist aus Frankreich, hat er den geschickt, 1792.
Ja.
Also. Und dann würde ich dich gern fragen, glaubst du, dass heute irgendjemand sich so, ich meine bloß.
Ja, okay.
Mittags bei ihm zur Tafel fand ich mehrere französische Frauenzimmer, die ich mit Aufmerksamkeit zu betrachten Ursache hatte. Die eine, man sagte, es sei die Geliebte des Herzogs von Orléans, eine stattliche Frau, stolzen Betragens und schon von gewissen Jahren, mit rabenschwarzen Augen, Augenbrauen und Haar. Übrigens im Gespräch mit Schicklichkeit freundlich. Eine Tochter, die Mutter jugendlich darstellend, sprach kein Wort. Desto munterer und reizender zeigte sich die Fürstin Monaco, entschiedene Freundin des Prinzen von Condé, die Zierde von Chantilly in guten Tagen. Anmutiger war nichts zu sehen als diese schlanke Blondine. Jung, heiter, possenhaft. Kein Mann, auf den sie es anlegte, hätte sich verwahren können. Oder?
Das ist ja ganz schön sexy.
Naja, der Goethe war ein richtiger schlimmer Finger. Richtig? Aber niemand spricht so heute.
Nee, aber es ist interessant, ja. Also da möchte ich nochmal meine kleine Smutty-Diskussion von letzten Mal aufbringen. Da haben wir uns ja über Romance unterhalten. Und da möchte ich auch nochmal sagen, weil dieses Thema kocht gerade in Instagram und TikTok.
Hast du das wieder aufgebrodelt?
Nee, insgesamt. Und es gibt da aber auch sehr kritische Stimmen, die ich auch gerne unterstreichen möchte, weil es gibt ja dieses Dark Romance, Mafia Romance Thema und so weiter und da passiert ganz viel auch ohne Konsens, ja. Und das ist uncool, da gibt's dann schon Triggerwarnungen, liest das nicht, wenn du dich nicht damit wohlfühlst. Und ja, das sind alles ausgedachte Geschichten und solche Stories gab's vermutlich auch schon vor oder in der
Goethe
Zeit von Goethe und
Goethe
so weiter.
Goethe war ein totaler schweinischer Typ. Ja, also ja. Da wird ja auch im Faust, da wird er rumgevögelt ohne Ende.
Ja, ja. Oder beim, wie heißt der, Götz von Berlichingen. Da gibt's auch dieses wunderschöne Zitat mit dem "Leck mich im Arsch". Das finde ich super, weil ich dachte immer so, ich muss den Referat halten über den Götz von Berlichingen. Und dann hat wie heißt das? Mitschüler.
Du hast das geschwält, ist aber mir mit in meinem Dunstkreis im Zimmer sitzen durfte.
Mitschüler, der hat dann gesagt, da ist ein Rechtschreibfehler. Dann hat er gesagt, nein, der Herr Goethe wollte gerne, dass man ihn, dass man im Arsch leckt, quasi. Nicht nur am Arsch herum, mit den Reihen.
Mit den Reihen, mit den Zunge. Was ist denn jetzt wieder hier?
Was wollte ich eigentlich sagen?
Das, wir waren bei dieser Romance und du wolltest sagen, dass schon
es gibt
auch
super,
die Hochliteratur Schweinderl sind.
Genau, und es gibt super coole so Romance-Geschichten, die halt einfach auch Green Flag Love Stories erzählen und nicht irgendwie komisch sind.
Ja.
Aber jeder soll lesen, was er mag.
Es soll er lesen, wie er mag und damit klarkommen, aber dass sich eine Sprache verändert. Und ein Doppelpunkt macht die Sprache nicht kaputt, sondern sie verändert sich. Es wird sie immer tun. Kommt klar.
It. Ja.
Ja. Das war mir schon wichtig, das mir ein bisschen einzuwerfen.
Das finde ich sehr gut. Der Parzival. Ja. Alter Schwede. Ich habe mich ja da echt durchgequält. Und wir haben ja jetzt gerade nur 2, 3, 4 Sätze gehört.
Ich muss ein ganzes Seminar über dieses Zeugs machen. Und dann musste ich es ja auch ein bisschen lernen. Also das war jetzt, es gibt ja die Lautverschiebungen da, Neudeutsch, Mittelhochdeutsche Lautverschiebungen, whatever, ich weiß es nicht mehr, ich habe es verdrängt.
Mhm.
Das ist echt heftig. Aber ich finde es auch irgendwie geil, weil es klingt so ein bisschen, heute so würde man sagen, heute so ein bisschen schweizerisch klingt es irgendwie.
Das ist aber auch in so einem fiesen, das ist so eine fiese Schriftart, ne? Ich hatte genau das, viele Serifen und du kommst irgendwann, verschwimmt alles nur noch vor deinem Auge. Du denkst dir, wo bin ich?
Aber es hat schon auch so einen gewissen Schmelz, wenn man mal
wunderschön.
Drin ist.
Ja, wunderschön. Dann machen wir mal eine Leserunde draus. Machen wir ein bisschen Partyball. Sehr schön. Kommunikation im Tierreich. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die Penny Lane gesprochen. Wir haben auch schon über die Katze gesprochen. Ich finde total interessant Elefanten, wie die miteinander kommunizieren. Die können nämlich über Infraschall kommunizieren, beziehungsweise...
Du meinst diese Kleinen, die kopfüber hängen?
Die kleinen Flederfanten. Nein.
Nee, was kommunizieren die?
Infraschall.
Boah.
Das können die. Man sagt ja sogar, die können Erinnerungen vererben. Aber wie man das feststellen will, ist auch eine sehr gute Frage. Aber Elefanten sind Gras. Krasse Kommunikatoren. Fanden. Die können auch mit Berührungen kommunizieren, mit dem Rüssel. Die kommunizieren viel über Mimik und Körpersprache und warnen sich gegenseitig vor Gefahren. Aber auch, ja gut, was die Tiere halt alle so machen mit ihrer Körperhaltung, ist halt so Paarungsbereitschaft signalisieren.
Ja, oder halt Drohgebärden.
Ja.
Oder so Unterwürfigkeit und so, alles Mögliche, ja.
Ja. Infraschall breitet sich über mehrere Kilometer aus. Elefanten hören ihn über ihre Füße. Vibrationswahrnehmung.
Geil.
So.
Das ist schon cool.
Ja. Und manche Elefanten, die begrüßen sich mit so Fußaufstampfen. Ist auch cute. Ja. Was fällt uns noch ein bei Tieren?
Tierlaute.
Der Buckelwal.
Der Buckelwal. Ja, das geht ja auch irre weit,
gell? Der
Sänger
der Tiefsee, wie man so schön sagt. Ja. Die singen ja richtig und rufen so in so einem besonderen Bereich von Tönen.
Ja. Und Delfine kommunizieren ja auch super komplex, gell?
Habe ich letztens ein saulustiges Meme gesehen. Es war irgendwie so die Aussage, hey, meine Krankenkasse hat mir die Delfintherapie nicht bezahlt. Und dann schwamm die halt neben so einem Hai, der das Maul schon so aufreißt. Da musste ich leider sehr lachen.
Ist okay.
Vielleicht ist es jetzt Zeit, um in die erste Rubrik zu schwenken. Let's go into the Supersach.
Die Supersach.
Ladies first.
Ich darf anfangen.
Ja, sicher.
Ich reise mit uns in den Norden von Deutschland. Und zwar nach Oldenburg. Oh, das ist, ich habe vorhin...
Spiele kommen da viele her.
Spiele?
Ja.
Ich habe vorhin angegeben, wo ist eigentlich Oldenburg? Und ist da so im Dunstkreis von Bremen, habe ich es jetzt verortet. Ich war noch nie in Bremen, ich war auch noch nie in Oldenburg. Aber vielleicht sollte man da mal hin. Denn dort gibt es eine sehr coole Aktion, die auch mit Kommunikation zu tun hat. Und zwar Bierdeckel für eine bessere Stadt. Ha! In der Stadt Oldenburg heißt, lagen aktuell, die Nachricht ist vom Juli, aber die erste Aktion lief quasi schon im März diesen Jahres. Jetzt kommt aber quasi diese Aktion in die zweite Runde. Und da liegen über 1000 sogenannte interaktive Bierdeckel in Bars und Kneipen, initiiert von der Stadtverwaltung. Und da können die Gäste diesen QR-Code, der auf dem Bierdeckel abgedruckt ist, scannen und dann der Stadtverwaltung direkt Änderungswünsche, Kritik und so weiter mitteilen.
Das Bier war lack.
Das Bier war lack, nein. Es ist quasi eine kreative Idee, die für frischen Wind in Sachen Bürgerbeteiligung sorgen soll. Das heißt also, diese Deckel, die liegen aus. Und da stehen Fragen drauf, wie zum Beispiel zum Thema Stadtverwaltung, aber auch zum Thema Vielfalt, zum Thema Mitbestimmung, die man ganz schnell einfach mal beantworten kann. Und es sind aber auch so Sachen wie, was bedeutet Vielfalt für dich? Oder welche Idee würdest du gern mit deinen NachbarInnen in der Stadt umsetzen und so weiter? Und vor allem die jüngere Generation schätzt diese Möglichkeit sehr, da einfach unkompliziert Meldung zu geben, auch ernst genommen zu werden. Und da werden super viele Antworten gesammelt, ausgewertet und sogar in politische Entscheidungsprozesse dann mit einbezogen. Die Resonanz ist super positiv, deswegen läuft jetzt auch diese zweite Runde eben an. Also die erste war jetzt im März und die zweite startet jetzt. Und das Fazit des Ganzen ist, dass es wirklich eine Idee mit Signalwirkung ist. Diese Oldenburger Deckel sind ein super einfaches, auch sympathisches Tool, um Demokratie letztendlich auch irgendwie greifbar zu machen. So ein Mitmischen auch in diesem ganzen Städtesystem und so weiter. Das ist eine Art der Beteiligung für Bürger und Bürgerinnen an verschiedenen Themen. Und gerade in so Zeiten von gesellschaftlicher Spaltung und so weiter kann so ein Projekt einfach helfen, mehr Nähe, Austausch, Zuhören zu fördern, da wo Menschen sowieso zusammenkommen in der Bar und so weiter. Mhm. Da liegt der Deckel, dann redst mit jemandem drüber und dann hast du nicht nur so diese klassischen Stammtischthemen, sondern denkst vielleicht auch mal ganz anders darüber und hörst dir auch mal die Meinungen von anderen Leuten an, die da gerade so um dich rumsitzen. Ja? Also es ist auch so eine Förderung der Kommunikation. Warum nicht das machen auch in anderen Städten, habe ich mir gedacht.
Das ist super interessant. Also du hast ja gesagt, das wird auch in die, da werden auch Dinge umgesetzt. Mhm. Hat man da schon
da müsste man jetzt mal gucken.
Konkrete Beispiele?
Das läuft ja noch nicht
frage,
so.
Ich frage deshalb, weil ich finde es super und Bürgerbeteiligung ohnehin. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel in Rosenheim, also jetzt nicht nur in Rosenheim, aber da auch ein Projekt, das nennt sich ISEC, für was auch immer diese Abkürzung stehen mag, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und da konnten sich auch Bürger, war natürlich nicht so smart gestaltet jetzt wie mit den Decken, sondern du musstest dich halt irgendwo online, konntest da irgendwas einschicken und dann wird da Zeugs gesammelt und dann,
was passiert dann?
Harren wir der Dinge, die da kommen. Gell? Also dann konnte man da kein Mensch weiß, da haben hunderte Leute mitgemacht und dann wird das irgendwie ausgewertet. So, und jetzt wartet man, weil was ist da passiert? Also,
ja.
Und das ist halt dann blöd, weil dann vergeht natürlich auch wieder die Lust an der Teilhabe.
Total.
Wenn man merkt, ja cool, jetzt haben sich 8000 Leute gewünscht, dass da Radlweg hinkommt und jetzt interessiert das irgendwen.
Also liebe Oldenburger, sagt mal Bescheid, was ihr da schon Schönes umgesetzt habt. Ich werde das weiterverfolgen und gucken, was da so bei rumkommt. Vielleicht gibt es ja auch schon was die da auch direkt umgesetzt haben. Kann ich mir gut vorstellen. Ich finde einfach die Idee cool.
Ja, voll.
Das einfach in die ganze Stadt zu tragen.
Ja, das ist so niedrigschwellig halt.
Ja, total. Ja, voll gut. Also?
Mehr Bierdeckel.
Mehr Bierdeckel. Ende.
Wir haben mal für eine Firma von einem Kumpel, deren Firmennamen ich auch mitkreieren durfte. Und die haben sich fürs Marketing auch mal Bierdeckel gemacht. Es ist jetzt nichts Neues. Aber wir haben dann auf der Rückseite so ein cooles Schiffe-Versenken-Spiel auch drauf gemacht.
Geil.
Die waren richtig geil.
Mega.
Es waren Bierkästen trinken oder irgend sowas. Also, Schiffe, sondern irgendwas anderes vernichten.
Vernichten.
Weil in der Baubranche, da für die Handwerker war das dann adäquat.
Bierflaschen öffnen mit
Gegenständen. Ohne jetzt da Stereotype nicht zu bedienen im Marketing. Apropos Marketing.
Achso, ich wollte apropos Bier.
Oh, herrlich. Du hast da Radler.
Ich habe mir heute meinen Radler genehmigt.
Eine sehr schöne, super Sache. Apropos Marketing, um in meine zu wechseln. Und wir haben ja auch vorhin schon ein bisschen über Content gesprochen. Es gibt einen Menschen, der ist seit über 25 Jahren einer der bekanntesten Köpfe in Sachen Kommunikation und Content und PR.
Mhm.
Der hat auch dann ein Redaktions- und Planungstool namens Scompler gegründet. Also das ist eins, wenn nicht der bekanntesten und besten. Der Speaker, Hochschuldozent, also ist ein absoluter Kommunikationsprofi. Ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse. Ich habe vor kurzem ihn noch angefragt, ob ich mal mit ihm für die Himmelblau was machen darf, weil ich dieses Anliegen so wertvoll finde. Also der ist aus München. Der heißt Mirko Lange. Und dem ist halt auch aufgefragt, dass irgendwie mit der Kommunikation in bestimmten Bereichen was hier im Lande, um nicht zu sagen global, schief läuft. Und hat sich jetzt allen Ernstes aus seiner, also er ist der CEO gewesen bei Skomplan, hat sich da jetzt zurückgezogen, um ein neues Projekt zu gründen. Er hat sich quasi an die Spitze eines Digital Democracy Movement gesetzt, also die Bewegung für demokratische Kommunikationsfähigkeit. Also er hat seinen Job dafür aufgegeben, um das neu zu gründen und zu sagen, hey, es findet Desinformation statt, viel zu viel, und zwar auf Ebenen, die sind schlecht. Ich mache das sichtbar, ich mache das transparent. Und das ist super wichtig, weil die systematische Verzerrung von Wirklichkeit ist nicht einfach so eine Lappalie, sondern da passieren in der realen Welt Dinge. Also Donald Trump, was Donald Trump tut, irgendwelchen Schwachsinn erzählen, hat in der realen Welt Folgen. Mhm. Eine gezielte und bewusste Täuschung und in der Folge im Grunde eine Entmachtung der Öffentlichkeit von Tatsachen, der Realität. Und weil wer die Wirklichkeitsdeutung kontrolliert, kontrolliert die Debatte und irgendwie eben auch die Politik zum Beispiel. Klar. Und das ist super schlimm. Also da können wirklich Handlungslawinen losgetreten werden. Und ein super Negativbeispiel ist, vor noch nicht so lange her ist ein Politiker, ja tatsächlich aus der, lustigerweise, tut mir leid, dass ich so sagen muss, aus der Union, der ist ermordet worden, der Herr Lübcke. Mhm. Sie vergessen es offenbar inzwischen. Und wie ist das passiert? Weil Menschen im Internet gehetzt haben, weil die irgendwie Blödsinn über ihn erzählt haben. Und je öfter und je mehr man das tut, sickert es halt doch in die Köpfe rein. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Also Desinformation ist nicht nur ein Kommunikations- und Informationsproblem, das ist ein Machtinstrument.
Krass, ja.
Und das beherrscht im Moment leider Gottes die AfD natürlich sehr gut. Auch leider, muss man sagen, zieht die Union nach. Inhaltlich, methodisch und strategisch. Und was macht Mirko Lange jetzt mit seinem Projekt? Der macht diese Mechanismen sichtbar. Das heißt, der zeigt, wie werden Emotionen eingesetzt, um die Aufmerksamkeit auf irgendwas ganz bestimmt zu lenken. Beste Beispiel vor kurzem die Nichtwahl der Verfassungsrichterin. Also es war eine richtige Desinformationskampagne. Wie wird Sprache so eingesetzt und gedreht, dass sie eben diese Ziele erreicht und polarisiert? Mit welchen Narrativen wird da gearbeitet und die Realität verzerrt? Und im Laufe dieser Arbeit hat Mirko so eine Art Sinnflut-Score, nennt er das, entwickelt. Also ein Bewertungssystem, ähnlich wie der Nutri-Score, der dann eben zeigen soll, im Internet, in den sozialen Medien ist es nicht nur wahr oder falsch, sondern ist der Beitrag, den du da siehst, im demokratischen Diskurs, ist es was Wertvolles, ist es ausgewogen, ist es aufklärend oder ist es sozusagen einfach nur Bullshit? Und dieses Tool, also der baut da ein richtiges Tool, baut sich, glaube ich, auch meines Wissens ein Team auf, die dann daran arbeiten. Und das soll jetzt irgendwann im Herbst an den Start gehen.
Krass.
Aber wirklich mein Tipp, folgt diesem Mirko Lange jetzt schon auf LinkedIn. Mhm. Der ist unfassbar fleißig, da geht im Grunde jeden Tag so ein Beitrag online, wo er sich irgendwas aus einer aktuellen Debatte nimmt und das dann eben analysiert. Mhm. Und zwar neutral, wertneutral, einfach die Sprache, was passiert da, was sind die Aussagen, was hat das für Folgen, was läuft schief vielleicht, mit welchen Mitteln arbeitet der, was um einfach Dinge einzuordnen, um auch zu sehen vielleicht, hey, wäre ich da gerade verarscht oder was tun diese Politiker da gerade oder dieser Konzern oder irgendwelche Menschen. Das ist super spannend zu lesen, super klar. Also das ist nicht hochkomplex, irgendwelche Doktorarbeiten, sondern da nimmt sich was, beschreibt es ganz klar, ganz einfach. Also du kannst es toll nachvollziehen und man weiß dann, hoppala, in dem Moment wird mir gerade vielleicht von irgendwem Bären aufgebunden. Das muss ich mir nochmal anders anschauen. Also ganz tolles Projekt. Ich hoffe, dass das richtig, richtig große Öffentlichkeit bekommt und dass wir alle davon was haben, dass man so ein bisschen das Rad wieder zurückdrehen kann und so ein bisschen den Schlimmen, den Demagogen so ein bisschen das Wasser wieder abkriegt mit sowas. Bin sehr gespannt, wie das wird.
Klingt mega und macht LinkedIn für mich plötzlich wieder ein bisschen interessanter. Ich bin schon sehr lange auf LinkedIn, eigentlich schon seit ich meine Ausbildung angefangen habe, irgendwann 2011 oder so. Und ich finde, mit plötzlich ChatGPT, KI und so weiter, sehen halt alle Posts gleich aus.
Sie sind gleich aufgebaut und ich habe gar keine Lust, das zu lesen, weil ChatGPT, die eigentlich ja auch nur dafür schreibt, dass der Algorithmus die liest. Das heißt, eine Maschine schreibt einen Post für eine Maschine und man scrollt da eigentlich nur noch durch und denkt sich, meine Güte. Also cool, dass sich da jemand einfach noch für wertvollen Content irgendwie einsetzt und den da bringt. Gucke ich mir auf alle Fälle an, sehr cool.
Ja, interessant. Ja, ich finde LinkedIn auch auf seine ganz eigene Art unfassbar nervig.
Awkward.
Also schon jetzt gerade wieder bestes Beispiel. Es gab ja, es ist eine Sportlerin verstorben dieser Tage. Und, oh Gott, und es passiert auf LinkedIn zu Tausenden, dass jetzt damit irgendwie gearbeitet wird. Mhm. Also es, ich weiß nicht, warum Menschen, die keine, ich finde Nachrufe selbst in der Zeitung irgendwie seltsam. Mhm. Aber das passiert dann auch auf LinkedIn. Mhm. Und das Allerschärfste ist, also nicht nur Leute, die dann sagen, hey, ich habe sie mal kennengelernt und das war irgendwie toll, sondern ich habe wirklich heute allen Ernstes gelesen, also ich habe von der jetzt zum ersten Mal gehört und Hauptsache, man kriegt irgendwie
man springt damit
einen Bogen
drauf
hin und dann aber trotzdem und meine Learnings aus diesem, boah, da könnte ich...
Ja, also mein Learning ist, die gute Frau, die liegt da noch und wird nicht geborgen, weil das einfach zu gefährlich ist. Und es war wohl ihr Wunsch, dass wenn sowas mal passiert, dass sie dann halt liegen
und
gelassen wird.
Und dann am besten tatsächlich noch von der KI, wie du gerade sagst, in diesem gleichen Aufbau immer.
Mit
und dann
ein paar
am Schluss
Emoticons,
das Fazit.
So ein kleiner Berg. Ja, fürchterlich. Schlimme Story.
Die Supersach.
Puh, das war eine sehr... nahrhafte Supersach. Rein in etwas Leichteres.
Na, leicht ist immer gut.
Missverständnisse. Ja, warum reden wir eigentlich so oft aneinander vorbei? Keine Ahnung. Also manchmal, wie du es vorhin schon gesagt hast, man hat einfach irgendwie andere Erwartungen vielleicht auch. Man versteht vielleicht irgendwas komplett anders oder man hat einen anderen Kontext dabei. Aber was ich total spannend finde, ist das Thema Ironie und Sarkasmus. Mhm. Weil ich glaube, dass manche Menschen das nicht kapieren. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Oder das nicht verstehen können.
Also Sarkasmus spüren sie, glaube ich, eher, weil der hat ja oft noch eine Schärfe dabei.
Ja.
Und da, selbst wenn sie es nicht so ganz checken, wenn sie... gut gemachter ist, dann fühlen sie sich trotzdem irgendwie getroffen. Ironie, da kann man manchmal wirklich auch mit einem Lautsprecher sprechen.
Ja. Ich werde häufig gefragt, hast du das jetzt ernst gemeint? Oder manchmal verwirre ich die Menschen so mit meiner Ironie, dass sie gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich echt ist und was ironisch ist. Und ich glaube, das ist so eine heimliche kleine Superkraft von mir. Ironical Girl oder so. Ja, verrückt. Digitale Kommunikation, nochmal irgendwie, ja, auch ein sauschwieriges Thema. Chats gibt's auch überall. Ich habe vorhin einmal ganz kurz gesagt, ich komme total durcheinander, auf wie vielen unterschiedlichen Wegen man irgendwie angesprochen wird. E-Mail, dann LinkedIn war mal gerade, LinkedIn-Chat, WhatsApp-Chat, die Facebook-Nachricht, die Instagram-Nachricht. Ich komme irgendwann komplett durcheinander. Gibt's sowas? Hast du sowas, dass alle Tools irgendwie in eins vereint?
Nein, auf gar keinen Fall.
Kann das mal einer erfinden?
Ich glaube, ein bisschen gibt's, also so Tools gibt's safe.
Ja?
Ja. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel, wenn wir jetzt nur den bösen Meta nehmen, da kannst du ja im Business Manager alles verwalten sozusagen. Hm. Aber das gibt's bestimmt. Aber möchte man das?
Meta.
Den bösen Lametta.
Lametta.
Aber es gibt da, also das gibt's bestimmt. Ich weiß nicht, wie ich das will.
Ich habe dich ja quasi zur Sprachnachricht gebracht. Ist man vielleicht auch noch?
Ja, die benutze ich jetzt zum Trotz quasi auch.
Ja?
Aber nur bei dir und bei noch jemandem.
Okay.
Also die mich ansprechen, die kriegen wir bei mir auch manchmal der Sprachnachricht.
Eine Sprachnicht.
Eine Sprachnicht. Also ihr merkt, man muss mit mir jetzt keine schicken. Ja, weil das Unpraktische ist, ja gut, also im Bus oder so, dann hörst du es wieder nicht.
Mhm.
Oder ich irgendwie, also ich finde es nicht so super praktisch.
Ja.
Oder ich schick irgendwie, sag dir gerade was ganz Geheimnisvolles, irgendwas ganz Brisantes im nächsten Podcast, müssen wir über was, und dann hören da 18 Leute mit und dann.
Ja. Ich finde es ganz schwierig, wenn man so Daten mitteilt. Also lass uns doch am 27.08. um 16.32 Uhr in der so und so Straße 527 treffen und dann siehst du ja nur die Sprachnachricht und denkst dir dann irgendwann so, In welcher Sprachnachricht war diese Information? Also ich finde immer so wichtige Informationen, so Details and Facts.
Schrift ist schon was Tolles.
Ist schon cool, wenn man das nochmal wo nachlesen oder vielleicht auch einen Chatverlauf suchen kann.
Ja.
Ja.
Ein Unding, wenn wir schon in sowas sind, bist du in vielen so Gruppen, WhatsApp-Gruppen?
Ja, schon einige.
Und was ich wirklich richtig blöd finde, dann gibt es ja diese Gruppen, dann hat da jemand Geburtstag aus der Gruppe. Und dann gratulieren alle in dieser Gruppe.
Ja.
Und dann, ich frage mich halt ganz ehrlich, wenn du jemandem zum Geburtstag gratulieren willst, dann gratulier halt bitte dem Menschen einfach, weil warum müssen alle 800 auch...
In
das potenziert sich ja. Ja, gehst du in Doppelfanclub, was sind ja schon, also
ja.
Da bin ich ja auch drin, weißt.
Das kommt ein bisschen auf die Gruppe drauf an, finde ich. Also wir haben zum Beispiel.
Ich möchte doch nicht 40 von irgendwelchen Leuten, die irgendwem anders, warum muss ich die lesen?
Ach so.
Warum muss ich auch lesen, wie irgendwer, wie mein.
Ja.
Das muss ich echt, na, mir wurscht, wie irgendeiner aus dem Fußballverein, den ich vielleicht nicht mal kenne, weil der vor 100 Jahren da drin war, und dem gratulieren dann irgendwie alle anderen möglichen Leute, die habe ich auch vielleicht teilweise noch nie gesehen, und den ganzen Tag wird der da dieser Chat voll genölt. Warum?
Sie hören den Rant des Christian Tropel.
Ja, in Wirklichkeit macht man das nämlich in der Gruppe, damit man sich profiliert.
Findest du?
Damit die anderen sehen, schaut's mal, ich hab dem auch gratuliert.
Ich finde es aber ganz schön. Also wir haben auch so eine Dojo-Gruppe. Ich habe nur Telegram wegen dieser Dojo-Gruppe, weil die gibt es halt nur auf Telegram, diese Gruppe von unserem Karate-Dojo. Und da wird auch zum Geburtstag gratuliert. Und ich finde es eigentlich ganz cool, weil das sind auch Leute, die sieht man halt immer beim Training. Was weiß ich, wann die Geburtstag haben, aber dann weiß ich es. Wenn das da einer reinschreibt, das finde ich dann schon nett.
Ach so, als Erinnerung.
Ja, das und dann... gratuliert man halt drunter weg und das finde ich schön.
Gratuliert man es drunter weg und ist das erledigt.
Ich finde das schon gut.
Na gut.
Das ist schon nett.
Dann noch so, in meiner Fanclub-Gruppe bitte aufhören. In Frau Fabers Gruppen gratuliert es euch kaputt.
Genau. Wie meinst du, gratulieren sich Singvögel zum Geburtstag?
Jubilierend.
Jubilierend. Genau, also die kommunizieren über Gesang, Rufe, Körpersprache und Flügelhaltung. Süß. Jungvögel lernen ihren Gesang wie ein Kind Sprache. Durch Nachahmung älterer Artgenossen. Das finde ich so cute. Stell dir das vor, wie der kleine Vogel. Der macht dann die Mama nach. Wir haben einen Vogel, der sitzt immer am Nachbarhaus. Und wir nennen ihn liebevoll den Pavarotti.
So schön singt der.
Der singt. Sagenhaft singt er. Der sitzt immer zur gleichen Uhrzeit, wenn es nicht regnet, an seinem Stammplatz. Dann sage ich zu Michi, dein Freund ist da. Dann weiß der Michi, der Pavarotti singt. Dann stellen wir uns hin, dann hören wir mal ein bisschen zu. Dann machen wir ein bisschen Applaus.
Bravo, da capo, da capo.
Dann schmeißen wir einen Blumenstrauß, ja, und köpfen mit einem Säbel eine Flasche Champagner.
Und dann lässt er sich manchmal noch zu einem Mosole Mio hinreißen.
Genau.
Der kleine Piepmatz.
Der kleine Piepmatz.
Also ich finde ja Pavarotti für seinen Piepmatz hervorragend.
Das ist schon gut, gell? Und dann fliegt er weiter.
Ja. Jetzt soll noch andere was von dem, der beglückt halt nicht nur euch, das ist doch nett.
Ja, ich finde das auch gut. Und ich habe was gelesen, aber ich kann es nicht.
Aber ich kann mich nicht erinnern.
Also jetzt pass auf, Ameisen, die kommunizieren über Duftstoffe, also auch so Pheromone und so weiter und Antennenberührung. Das finde ich auch süß. Also mit ihren kleinen Fühlern.
Ja, das konnte ich neulich beobachten.
Da checken die so ab.
Ja.
Und weißt du, was die sich so erzählen?
Das weiß ich nicht. Ich konnte es nicht übersetzen, aber wahrscheinlich habe da hinten mal ein Blatt abgelegt. Oh, sackenschwer, magst du mal weiter.
Genau, also Nahrungssuche, Gefahr, Aufgabenverteilung und Bauanweisungen.
Ja, ich habe das wirklich, das war faszinierend.
Gut.
Dieses Jahr, also du kennst ja unseren Balkon und mein, in den letzten Jahren waren es ja die Spinnmilben, die uns den Balkon verleidet haben.
Und jetzt sind es die Ameisen.
Ja, also die haben sich da also eine Blattlausfarm aufgebaut.
Ja, gut.
Und sackenschnell, gell? An einem Tag siehst du, aber es ist da am Schnittlauch etwas Schwarzes, am nächsten Tag Schnittlauch tot, 4 Milliarden Blattläuse und eine kleine Ameisenstraße.
Die haben sich gedacht, da müssen wir hin.
Ganz entzückend am Glander entlang und dann die Hauswand runter. Und zuerst habe ich mir gedacht, von früher, Ameisen, da war doch was Eierbackpulver.
Ja.
Dann habe ich denen da so auf dem Glander quasi so eine Grenze aus Backpulver gebaut.
Süß.
Und dann bin ich da so gesessen, haben wir das angeschaut und dann war so, hat man schon gemerkt, dann ist ganz nervös geworden. Die einen, die nicht mehr rauskommen sind und die haben sich gedacht, ja gut, dann hüte ich noch ein bisschen Läuse und die anderen, die von unten da hinzustoßen wollten, dann sind die da immer gestanden und dann sind sie zurück und haben dem einen angestupst und gesagt, da Scheiße, schau mal, da ist jetzt so fix, da ist er, was ist denn da jetzt los? Und nur ganz wenige Todesmutige haben versucht, einfach an der Vertikalen, ja. Das konnten aber nicht alle. Also, okay. Und das war der Tode, also es haben ganz wenige, haben diesen Weg gewagt.
Ja.
Und das war super spannend. Und da habe ich eben einfach mal, bin ich da geguckt und habe ein bisschen zugeschaut, wie die da hin und her wuseln. Ja. Und dann stupsen die sich mal an und erzählen sich irgendwas.
Mhm. Du, Scheiße, da liegt der Bockpulver.
Und dann ist halt das, dann ist man wieder, dann ein paar habe ich dann so vom Glander gestupst. Und bis man dann irgendwann merkt, eigentlich, du sitzt gerade da und schaust dir das an und bist total fasziniert. Mhm. Und es sind ja unfassbare
Lebewesen. Hast du Mises Karma nicht gelesen?
Ja, dann habe ich ja sofort gemerkt, Scheiße, das kannst du nicht machen.
Kannst nicht machen.
Das geht nicht. Das
stell dir vor, du bist irgendwann mal so eine Ameise.
Ich bin kein Buddhist.
Nein?
Ich bin ja Christ. Ich komme ja ins Paradies.
Stopp, du bist Christ. Ian.
Ja.
Ja.
Oliver Zwieback, Zwiebold.
Christian Oliver Zwieback.
Ja, klingt auch gut.
Das klingt richtig gut.
Sollen wir dir den Radl wegnehmen, meinst
du? Nein, das war einfach gerade zu lustig. Ich finde es schön, dass ich eine Ameisengeschichte dabei habe und du gleich relaten kannst, weil du gerade auch eine Ameisengeschichte hast. Ich finde es fantastisch. Wenn wir dann gleich noch über Bananen reden, dann schließen sich alle Kreise. So.
Da hast du zu deiner Goldfinger-Geschichte noch mehr hinzuzufügen.
Nee, ich musste einfach nur so lachen. Ich habe diese Bananen im Bioladen gekauft und dann habe ich die daheim in meine Obstschale gelegt und wollte Banane nehmen, dann lese ich, was da drauf steht und dann steht der Goldfinger, dann hat es mich erstmal komplett zerrissen. Das war also einen Ohrwurm hatte ich dann auch natürlich.
Den habe ich total oft, weil man kann so viele Dinge auf dieses Goldfinger singen.
Ja. Ja.
Und wenn du es mal machst und durchziehst, das ist ein Traum. Zum Beispiel mit hier Parsifal.
Ja, finde ich super.
He's the man. Ah, da kann man gleich noch weitermachen.
Of the Holy Grail.
Und das musst du ganz oft machen, wenn du irgendwo bist und
Holy
du auch
Grail.
Im Gespräch mit irgendwem, mit Michi oder so, und irgendwas hat
drei Silben.
Einfach sofort das so singen. Oh, das ist fantastisch. Das gibt gleich ein gutes Gefühl allen
zur,
Beteiligten.
Zur Silbenzählerin.
Ja. Irgendwann hat man das im Gespür. Ja. Da spürt man sofort, das hat drei, das muss ich auf die Melodie singen.
Ich habe ein cooles Buch gelesen von Julie Aiden. Die hat eine Poetry Me Trilogie, der kommt jetzt am 8.8. der dritte Teil raus, kleine Werbeeinlage hier. Und da geht es um einen Poetry Slammer im weitesten Sinne, das ist einer der Hauptprotagonisten und der zählt auch Silben. Und der erfindet dann so Wörter, oh Gott, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein, aber sowas wie Zuckerwolke, Julie lacht sich jetzt den Arsch ab, aber und dann zählt er quasi 18 Silben oder so.
Achso, das ist seine Superkraft.
Das ist seine Superkraft, ja. Das ist cool. Also da kann ich euch sehr empfehlen, Herzerwärmen spielt in Potsdam und in Berlin. Das ist eine ganz tolle Story, über die Julie habe ich schon mal was erzählt. Poetry Me Trilogie. Lest das.
Wird erledigt von den Hörerinnen.
Von den Hörerinnen. Nee, ist echt schön. Ganz, ganz schön und spannend. Ganz spannend.
Ein bisschen spicy.
Auch ein bisschen spicy.
Super.
Ja, aber nur mit Konsens. Ja, so ist es. Ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter in unsere nächste Rubrik. Was meinst? Schmankerln wir los?
Schmankerln wir los.
Schmankerl der Folge. Das Schmankerl der Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Fallenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl, hier geht's mir gut.
Soll ich zuerst?
Mach du zuerst.
Du hast was ganz Unkompliziertes, Einfaches dabei.
Das ist schön.
Was auch ein bisschen mit Kommunikation zu tun hat, und zwar mit dir.
Wie bitte?
Als absoluten Film-Nerdin.
Oh.
Habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal ein paar weltberühmte Filmzitate an, weil Kommunikation, Dialoge im Film, wir schauen uns ja Filme nur an, weil die so schlaue Dialoge haben.
Ja, freilich.
Und die wirklich die intellektuell wertvollsten, da habe ich einfach mal so ein paar. Ich habe einfach mal ein paar so geile Filmzitate zusammengeschrieben, weil es echt, ich finde es schon faszinierend, dass man echt anhand eines Satzes sich sofort an den Film erinnern kann.
Oh
das finde ich irgendwie cool.
Wahrscheinlich bin ich ganz schlecht. Muss ich dann sagen, welcher Film das
ja.
ist? Scheiße.
Also ich habe die Krönung, weißt du, das weiß ich.
Oh Gott.
Das habe ich extra für dich rausgesucht.
Kann es nur richtig dumm enden.
Nee, ja. Das ist total lustig. Oder wir finden raus, dass du einfach deinen Filmkanon noch oder einfach was zum Anschauen hast. Ha. Oder wir finden raus, dass der Film ein totaler Blödsinn ist und das ist gut, dass den kein Mensch gesehen hat.
Okay.
Schauen wir mal.
Okay.
Ich hau einfach mal eins raus.
Mach mal.
Hasta la vista, Baby.
Der Terminator.
Welcher?
Ja, wahrscheinlich der erste, weil der sagt das mit Sicherheit in jedem.
Nee, das ist der zweite. Im ersten hat er gesagt, I'll be back.
Ach so.
Wenn ich das jetzt richtig einordne.
Na gut.
Hast du die beide gesehen?
Ja, es ist schon sehr lang her.
Ja, danach also, wurde es schlecht, aber ja, die ersten beiden, die sind brachial gut.
Auf VHS habe ich den noch gesehen, glaube ich. Also ja, so okay. Lang. Mhm.
Möge die Macht mit dir sein.
Star Wars.
Star Wars, richtig. Dann... Ich sehe tote Menschen.
8 Cents.
8?
Oder?
Lass es 6 gewesen sein.
Lol. Nee, ich würde sagen 8. Der 8.
8 Cents.
6. Das ist Cents. Auch nicht besser. Aber irgendeinen Sinn. Schau, das kleine Kind da.
Ja.
Das Traurige.
Wie viele? Was, ja. Was weiß komm, dieses Kind, wie viele Sinn ist?
Ich habe 18, ja, also.
Ich bin der König der Welt.
Titanic.
Right, schau. Den, der ist wahrscheinlich, den kennst du nicht. Ich bin zu alt für so eine Scheiße.
Das kommt bestimmt in mehreren Filmen vor. Ist das was mit Robert De Niro?
Nee.
Aber das, dem würde ich den Satz richtig zuschreiben.
Nee, das war der Schauspieler heißt Danny Glover. Und zwar, das ist Lethal Weapon. Das war auch so eine Actionreihe mit Mel Gibson und Danny Glover.
Das ist so ein gelbes Cover.
Das Filmplakat, nee, da sind die zwei Typen drauf.
Okay.
Egal.
Wie hieß es nochmal, der Film?
Ich bin zu alt für so eine Scheiße.
Lethal Weapon.
Lethal Weapon. Gott, der hat im Deutsch, glaube ich, noch irgendeinen komischen anderen dummen, wie immer, Übersetzungen. Wahrscheinlich zwei knallharte Superprofis auf detektivischer Achse oder keine Ahnung.
Okay.
Bestimmt weiß es unser
Simon.
Yippie-ya-yeah, Schweinebacke.
Oh, Scheiße. Kennst du das, wenn das Hirn kurz aussetzt?
Ja, das mache ich den ganzen Tag.
Gut, warte. Ach Gott. Die Hard.
Ja, right, Mann. Stirb langsam.
Danke. Oh Gott. Gut, dass es mir immerhin auf Englisch eingefallen ist. Bruce.
Ja, du kannst so tun, als würdest du alle Filme im Original natürlich
ja,
schauen.
Ja, ich schaue die nur auf Englisch an. Und auf Japanisch. Ist eh klar.
Ja.
Bruce Willis.
Oh, ja? Der Arme.
Ja,
ich fand ihn schon cool. Jetzt geht's ihm, jetzt hat er ja, ist er leider.
Richtig guter Typ und an den muss, also der ist ja so super krank, der kann sich ja nicht mal mehr dran erinnern.
Das ist so süß, wie die jetzt alle trotzdem mal so patchworkartig irgendwie.
Ja, ja.
Das, also man weiß ja nicht, ob das inszeniert ist, aber es wirkt sehr sympathisch.
Ja.
Weil ich meine, die Demi Moore ist ja die Ex-Frau und geschieden und so, aber dann sind die doch immer ganz herzig. Finde ich irgendwie süß.
Ja. Alles außer Tiernahrung ist der Synchronsprecher.
Ja, nicht er selbst.
Naja, ist der Synchronsprecher, der sagt halt auch diese. Ich weiß nicht, ob es die Werbung noch gibt, aber der sagte damals diese Werbung.
Mhm.
Okay, let's go.
Es kann nur einen geben.
Das ist bestimmt was ganz Einfaches.
Wird jetzt neu verfilmt.
Hilft mir nicht.
Highlander.
Oh, wow.
Kennst du?
Ja.
Kennst du?
Mit den langen Haaren und dem Schottenrock. Oder?
Ja, genau.
Ja, genau.
Oh.
Oh Gott.
Ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
Keine Ahnung.
Julia Roberts in Notting Hill.
Ah, oh, wow, das sagt die?
Ja.
Das ist mir nicht badass genug für den Film, für sie.
Sie ist doch da die berühmte Schauspielerin
ja,
und in dem Fall sagt sie ihm eben, das ist doch total herzig, dass sie eben nicht als Promi dasteht.
Aber an den Satz kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich an den verrückten Mitbewohner von ihm erinnern.
Ja, der ist Weltklasse.
Richtig. Okay.
Einigen wir uns auf unentschieden.
Okay. Alles klar, Herr Tuppel. Einigen wir uns auf unentschieden? Keine blassen Schimmer.
Das ist aus der Ritter der Kokos, die Ritter der Kokosnuss. Kennst du die Szene, da gibt es so einen schwarzen Ritter und dem werden sämtliche Gliedmaßen abgehackt und er gibt nicht auf. Und am Schluss hat er also gar nichts mehr, nur noch so einen Rumpf. Und also es ist also typisch Monty Python-Humor. Und dann sagt dieser komplett fertige Rumpf eben, Es ist Monty Python-mäßig gemacht.
Ja, also klar, ich verstehe es schon.
Man muss dabei gewesen sein.
Das Wort Rumpf ist einfach nicht so mein Lieblingswort.
Aber Rumpf.
Rumpf.
Rumpf ist Trumpf.
Ja.
Das weiß ich, dass du den weißt, weil den Film liebst du. Guten Morgen. Muss ich überhaupt weitermachen?
Weiter.
Oh, und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
Ja, in dem Film lebe ich täglich. Ja. Also ich wette, das ist auch so ein Standardsatz von Michi und von mir, wenn irgendwas ist, wir es eilig haben oder so. Und dann wird man so ausgebremst oder man hat es eilig und steht an der Supermarktkasse und die Schlange geht einfach nur aus undefinierbaren Gründen einfach durch den ganzen Laden. Also völlig. Dann sagen wir immer, oh Gott, die Trumans sind wieder unterwegs. Die Truman Show.
Ja.
Oh Gott, der Film ist grandios. Ich wurde gestern erst wieder von Facebook erinnert, dass ich den kürzlich vor 4 Jahren mal angeschaut habe und das gepostet habe. Aber ich habe ihn tatsächlich, glaube ich, letztes Jahr Weihnachten auch geguckt. Ja, ich liebe diesen Film.
Ja, den kann man sicher mal wieder gucken. Der ist genial.
Ja, also da, bei dem Film fand ich auch richtig geil. Ich weiß, ihr köpft mich alle dafür, eine Neuauflage. Ich würde das gerne nochmal erleben. Vielleicht nochmal mit einer anderen Story, mit anderen Leuten irgendwie. Aber dieses System dieser Geschichte, es fasziniert mich. Ich finde es grandios.
Mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Huch, er muss aus Versehen einen freien Oberkörper haben.
Leider muss er sich jetzt gerade mal
und tanzen
wieder aussehen.
Und singen. Wie sie es gehört in der Truman Show.
Wir wollen einen gescheiten Rumpf sehen.
Ja, öl dich ein, Mann.
Oh, da steht Öl. Oh Gott.
Das war ein Film, diesen Titel wollen wir jetzt nicht sagen. Statt Banane hätte ich habe eine Wassermelone getragen.
Dirty Dancing.
Ja.
Dirty.
Dirty.
Dirty Dancing.
Und jetzt natürlich Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Ja, ich kenne den Satz, aber ich habe keine Ahnung.
Zurück in die Zukunft.
Hä? Oh, ja klar, Doc sagt es.
Ja.
Oh Mann, ja schau, so krass kann man auf dem Schlauch stehen.
Macht nichts. Mein größtes Hobby.
Ja.
Das war's schon.
Das ist am Ende von Teil 1.
Ja.
Ja, weiß ich. Aber
natürlich.
Habe ich jetzt gerade nicht gewusst.
Macht nichts. Ja, ein kommunikativer Ausflug in die Welt des Films.
Aber ich war ganz gut. Ich glaube, ich habe eine...
Du super, du hast eins, glaube ich, noch
eins
nicht.
Eins noch nicht. Ja gut, und das letzte jetzt, das war ein bisschen
Und das waren ja auch uralte Boomer-Filme.
Ja. Die Hard.
Ich hätte natürlich viel mehr...
Lustig, ne? Ich habe dabei an Red gedacht. Ich dachte...
Ach so, weil du Bruce Willis vor Augen hattest.
Genau, weil ich mit die Brut
von Willis.
Oh Gott, was ist denn jetzt los?
Ja, das ist wegen den vielen Tauben.
Das ist, die Verknüpfung in meinem Hirn war einfach kaputt. Aber jetzt ist sie wieder da.
Okay.
Okay.
Puh.
Ach Gott.
Dann lass doch mal deinen Schmankerl raus.
Ach, war ich noch gar nicht dran?
Nein.
Ich habe heute jemanden mit einem Bart dabei. In meinem Schmankerl. Jetzt pass auf. Wir wissen doch alle, wer Horst Lichter ist.
Ja.
Wer ist das?
Der Koch.
Der ist nicht nur Koch, sondern der ist auch schillernder Frontmann, könnte man sagen, der tollen Sendung Bares für Rares.
Nein.
Doch, ist er. Das hat schon meine Oma geliebt, das liebt meine Mama. Und der Michi liebt Bares für Rares auch. Ich oute ihn jetzt hier einfach frei raus.
Das hast du jetzt davon.
Das Geile ist ja, dass meine Mama und der Michi dann über die aktuellen Sendungen teilweise sprechen und so. I love it. Und er ist auch geiler Scheiß. Ich lieb's. Ich liebe ja auch so alte Scheiße. Bei mir steht ja auch überall so alter Kram rum. Also Horst, komm mal zu mir nach Hause, guck dir meinen alten Krempel an. Wo möchte ich eigentlich hin?
Keine Ahnung.
Ja, ich empfehle eine ganz brandaktuelle Podcast-Folge eines meiner Lieblingspodcasts, Dudes.
Die Dude. Ich wusste, dass es kommt.
Dort war der Horst jetzt am Mittwoch zu Gast und erzählt aus seinem Leben. Und ich dachte mir noch so, also die haben immer mittwochs eine Folge, wo die einen prominenten Gast einladen oder eine prominente Gästin. Und da hat das Thema Kommunikation auch oft eine Rolle gespielt. Also mal abseits davon, dass dieser Typ, ich mag ja diese Rheinländer generell, ja, also könnte ich alle vom Fleck weg adoptieren, knutschen, ich lade euch alle bei mir ein, kommt's vorbei, redet's ein bisschen, erzählt mir eure...
Du, Vorsicht, wirklich, die kommen, die machen das.
Ich liebe es, wie der redet, der hat so eine ganz angenehme, tiefe Stimme. Ich habe mich gleich so richtig irgendwie zu Hause gefühlt und Fun Fact, unser Live-Podcast, der Florian Brückner,
war sehr verwirrt von mir, nicht weil er meine Ironie nicht erkannt hat vor der Sendung, sondern weil er mich gefragt hat, wo kommst du überhaupt her?
Ach so, weißt du nicht so, ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier in Bruckmühl.
Gibt den Scheiß drin.
Nein, ich bin hier in Bruckmühl aufgewachsen, hier geboren. Also ich hätte gedacht, du kommst aus Köln, hat er zu mir gesagt. Ich glaube, ich bin auch eigentlich...
Dir schlummert eine kleine...
Eine kleine Kölnerin. Vielleicht. Also ich war da noch nie. Aber,
ach so, musst du machen.
Aber ich habe schon viel mit Kölnern und Kölnerinnen gesprochen und ich werde versprechen, dass ich dieses Jahr noch nach Köln fahre.
Am 11.11.
Hear me out. Zurück zu Horst. Dieser Podcast, der ist wie Seelenheil. Da geht's um Kommunikation, da geht's um Self-Care. Die Folge heißt Keine Zeit für Arschlöcher. Und das ist so inspirierend, was der erzählt. Das ist Wahnsinn. Der baut da mit nichts als junger Koch sozusagen ein Restaurant auf und kauft von Obdachlosen auf so einem Markt, den die da machen, sein Besteck, seine Gläser. Am Anfang hat der ausgeschenkt Bier und Wasser aus so alten Schraubverschlussgläsern und so, weil er sich einfach für sein Restaurant nichts anderes leisten konnte. Und jeder Tisch war anders, jeder Stuhl war anders. Und
ist heute fancy, heute machen das
alle. Heute ist das fancy, damals war das halt komplett neu. Und er hatte aber einen WDR-Moderator oder so einen Produzenten. Er wusste nicht, dass der vom WDR ist. Und der ist häufig bei ihm essen gegangen einfach. Und hat irgendwann angerufen und hat gesagt, hey, ich finde es so cool, was du machst und du bist so ein cooler Typ. Der hatte keine Speisekarte, das war so eine sprechende Speisekarte. Der ist zum Tisch hingegangen, hat gesagt, so das gibt's, such dir aus. Und hatte auch nur so einen Ofen, den er mit Kohle eingeheizt hat und war immer so der... Das ist so crazy.
Von wann sprechen wir? Weiß man, wann war das? War das 1985, 75,
ich
95?
Ich muss diese Zahl nachreichen.
Das würde mich jetzt ein bisschen interessieren, ja. Aber ist jetzt nicht so wichtig.
Die Story an sich ist mega. Und dann kam dieser WDR-Typ, beziehungsweise hat ihn angerufen und dann gesagt, du, ich finde dich super, lass mal eine Kochshow draus machen, wir kommen vorbei, wann passt es bei dir? Und dann hat er gesagt, ja du, am Montag habe ich das Restaurant zu, da bin ich eh immer im Restaurant, kann sehr vorbeikommen. Und er hat das aber so als Scherz abgetan, er hat gedacht, er wird verarscht. Und dann standen die am Montag vor seiner Tür. Und er erzählt halt immer von seinem Schnauzbart, den hatte er an dem Tag nicht hochgedreht, weil er wollte ja arbeiten und hat da Möbel gebaut und irgendwie den Schuppen ausgebaut, den er da hatte. Es war ein alter Schrottplatz, den er zum Restaurant umgebaut hat. Mhm. Oder so ein, ja, crazy. Ich muss da echt mal Bilder suchen, da gibt es wohl Bilder im Internet. Man kann sich das noch irgendwo angucken. Und dann er mit seinem Blaumann macht ihm die Tür auf und sagt, ja, wir wären jetzt da, wo kann man filmen? So zwei so Wägen und Kamerateam, Licht und alles da. Und er, ja, und ja, was kostet uns denn so ungefähr? Und dann hat er seine Mama angerufen, hat gefragt, was würde sie denn kochen? Sie hat ihm dann einen Tipp gegeben, dann ist er erstmal einkaufen gegangen, weil die waren ja noch beschäftigt mit Licht einrichten. Also fand ich so bezeichnend und so geil. Und das zieht sich irgendwie so durch seine ganze Story durch, dass er auch das erste, da gab es so ein Grill-Event, wo auch der Melzer dabei war und so Sarah Wiener und so. Und er war eigentlich nur so die Reserve gedacht. Und die anderen hatten alle geiles Equipment, so eine Kochshow, wo dann am Ende ein Sieger gekürt wird sozusagen. Und die haben geile Grills gehabt, die haben geiles Zeug gekocht und jeder hatte einen prominenten Gast und er hatte so einen, wo er so semi-happy war damit und sie wurden auch nicht wirklich gefilmt und er hatte halt so einen kleinen Kugelgrill von der Aral hingestellt bekommen und hat da halt irgendwie abgeliefert und hat das Ding gewonnen. Hat Melzer ausgestochen, der zu dem Zeitpunkt schon sehr high war und der ja so grumpy ist, wenn man den mal anguckt, also der rastet ja in seinen Shows auch regelmäßig aus und so und der hatte schon T-Shirts drucken lassen, dass er da der Grillenmeister ist und keine Ahnung. Nee. Keiner hat mit dem Horst auf der Aftershow-Party gesprochen, weil die alle so angefressen waren, den kannte ja noch keiner. Und so. Ich finde, die Stories, die der erzählt, es ist fantastisch. Hört euch diese Geschichte an, ich liebe es. Also es ist wirklich, ich bin ein bisschen verliebt in Horst Lichter.
Oh.
Ja, ganz cool, hört euch das an, super cooles Gespräch. Wo man wirklich auch so ein bisschen für sich selber rückbeziehen kann, was eigentlich wirklich wichtig im Leben, worauf es ankommt. Und dass man auch wirklich nur das machen sollte, was man auch machen will. Das kommt da eigentlich bei raus. Und das finde ich sehr schön. Mein absolutes Schmankerl.
Schmankerl der Folge.
Ich schön.
Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so mit so glänzenden Augen von Horst
Horst, sie ist wirklich, also ganz rote Bäckchen bekommt sie.
Ist doch ganz warm. Ja, der sagt ja auch immer so Schätzelein. Das ist gigantisch. Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Egal.
Egal.
Tja.
Tja.
Machen wir Songs.
Ja. Ein bisschen ja. Musik ist immer gut.
Musik ist immer gut. Was hast du denn heute dabei für uns?
Du, ich hätte die Crystal Fighters dabei.
Die Crystal Fighters?
Ja, als ich noch Glitzer und Kampf an. Mhm. Es ist eine britisch-baskische Band, die seit 2010 baskische Folklore mit Club-Music mixt. Und dann haben sie da zum Beispiel auch eine Xalaparta dabei.
Was ist das?
Das ist ein baskisches Holzperkussionsinstrument.
Krass.
Dann Synthesizer, Tribal Beats, verzerrte Vocals und dann so ein bisschen Tribal Pop und dann so ein bisschen Folk und dann ein bisschen Elektro.
Und der Tribal und Pop kann ich mir gar nichts vorstellen.
Wild
ich bin
und
sehr
cool
gespannt.
Und live müssen die auch mega sein. Und natürlich habe ich sie hier bei unseren Mega-Freunden von FM4 irgendwie in so einer Akustik-Session gehört und dann gleich mal nachgespotified und find die echt geil.
Mega.
Und der Bandname, der stammt aus einem unvollendeten Opernmanuskript namens Crystal Fighters, das der baskische Großvater von einem Bandmitglied geschrieben hat.
Ja.
Und darin geht es um den Sinn des Lebens.
Das
und das
gut.
Zieht sich so ein bisschen Liebe, Hoffnung, Tod, Wahnsinn so durch die Songs und also die haben so ganz euphorische Festival-Hits, Clubbing-Hits und gute Laune, Indie-Pop und ich habe mir von 2013 einen Song ausgesucht, der heißt Love Natural, der ist nämlich genauso Sommer-Hit-mäßig, irgendwie
cool.
Total happy, total cool. Ich bin kein Zocker, aber der war wohl auch Soundtrack von FIFA 14, I don't know, mag sein. Ich habe den jetzt erst kennengelernt und finde den cool.
Cool.
Also Love Natural von den Crystal Fighters.
Nice. Ach, Christian, wir mussten Abschied nehmen von einer Ikone.
Stimmt. Ja gut, dass du das machst.
Ja.
Also nicht das Abschied nehmen, aber einen Song drauf von ihm.
Ja, Ozzy Osbourne ist gestorben. Und boah, das ist irgendwie krass. An den habe ich so viele Erinnerungen, gar nicht mal unbedingt nur so musikmäßig,
die Serie,
die Osbournes, habe ich so gerne geguckt und die waren ja auch so viel in der Bravo und so und ach, das ist crazy. Also ich habe so das Gefühl, man ist auch so mit denen so ein bisschen aufgewachsen, weil die auch ständig da waren. Das wäre eine der ersten Reality-Shows irgendwie, die man so, auch wenn es überspitzt war und keine Ahnung, aber es war irgendwie...
Ich kann mich total an die letzte Szene erinnern, wo sie es ja dann sozusagen auflösen, also wo sie dann dann so umschwenken und dann sieht man das Kamerateam und wie die da sitzen, aber alle auch Tränen überströmt irgendwie, gell?
Ja, und Ozzy Osbourne, ja, wir alle kennen die Geschichte, dass er Batman geköpft hat. Wer es nicht weiß, ja, die Geschichte mit der Fledermaus, die googelt ihr einfach mal. Und ich setze einen Song drauf von Ozzy Osbourne selbst, also nicht von Black Sabbath. Sondern ich nehme einen Song, eine Rocknummer aus 2001, eine melancholische, balladenhafter Song, Dreamer, ja, der für Ozzy einfach auch überraschend nachdenklich, friedlich, vielleicht auch ein bisschen hoffnungsvoll ist. Es ist nicht so düster wie andere Sachen, die man vielleicht sonst so kennt. Im Kern ist es einfach ein Lied über ja, den Zustand des Planeten, den Zustand der Welt. Es ist so der Wunsch vielleicht auch nach einem friedvolleren gemeinsamen Leben auf diesem Planeten hier mit dabei. Aber auch so die Verantwortung, die wir auch, und da beziehe ich mich jetzt schon auch mit ein, auch wenn es irgendwie wild klingt, die wir älteren Generationen auch den Generationen gegenüber haben, die jetzt auch noch nachkommen. Und er stellt sich einfach in dem Song selber als Träumer dar. Jemand, der sich einfach irgendwie eine bessere Welt erhofft, auch wenn er weiß, dass das vielleicht super naiv ist. Und es geht einfach auch um Umweltzerstörung, um menschliche Gier, die Angst davon, dass die Welt, wie wir sie vielleicht jetzt kennen, auch irgendwann nicht mehr so sein wird, wie sie gerade ist. Und ich habe eine ganz besondere Erinnerung an diesen Song, weil wir waren mal, oh Gott, wie lange ist das denn her? Das muss vielleicht so 2011 oder so gewesen sein. 2021, sorry. Wir haben die Band 2019 gegründet und es war vielleicht so 2 Jahre später. Da waren wir im Ort auf einer Karaoke-Party und der Michi hat zusammen mit dem Dom, unserem Gitarristen, Dreamer gesungen. Und es war so geil. Es war einfach nur mega. Und ja, ich liebe diesen Song. Ja. Deswegen cool. Kommt er da drauf als Hommage. Und ja, jetzt ist er da.
Ja, das ist gut. Das ist super, dass du das machst.
Yes.
Sehr schön. Jetzt komme ich mal direkt.
Come on, ich übernehme das.
Gut, dass du jetzt für die anständigen Sachen gesorgt hast. Es ist ja so.
Es ist ja so.
Mir ist das ja wurscht. Ich war ja kürzlich dieser Tage auf einem Konzert gewesen.
Na, das hat Pulli.
Nein, ich war noch auf einem anderen Konzert danach.
Okay.
Das habe ich zum Geburtstag gekriegt.
Robbie Williams.
Und war in München auf Robbie Williams Konzert.
Geil, war ich auch schon mal.
Ich war schon mehrere Male. Und lustigerweise habe ich mit dem Kumpel, mit dem ich war, wir waren tatsächlich, als Robbie das letzte Mal in München auch war, also ich nicht dieses riesengroße, er ist einmal in Riem aufgetreten, das zählt für mich nicht, sondern auf dem Olympiagelände, da war er entweder im Stadion, in der Halle, und da war ich mehrmals. Und da waren wir auch bei seinem letzten Konzert, uns haben uns erinnert, es war einmal, da hat Arsenal in der Champions League gespielt und er war besoffen und hatte keinen Bock, weil die Bayern die Arsenal fertig gemacht hat. Das hat man auf der Bühne gemerkt, was ich aber auch cool finde. Also sowas mag ich ja. Daran sieht man, dass das Menschen aus Fleisch und Blut sind und die nicht einfach ihre Tanzschritte abmachen, sondern...
They have emotions,
Robbie Williams ja sowieso. Jedenfalls waren wir da jetzt und es war wirklich ein wunderbares Konzert.
Cool.
Und natürlich... Jeder denkt jetzt, ja, der Chrissy Weil, von dem gibt's das Beaumont, am Ende jeder Party muss Angels kommen. Nein, Pech gehabt. Kommt nicht drauf.
Ich habe eine Zwischenfrage kurz noch zu deinem Konzertbesuch. Ja. Bist du angezogen geblieben?
Ja, aber es hat ja auch sehr, nein, wobei das war hochromantisch, erst am Schluss hat es geregnet, sonst war es aber sehr kalt und bin angezogen geblieben.
Gut.
Und waren aber auch coole, so in der zweiten Welle, das heißt relativ nah, und er hat ja auch so diesen Steg gehabt, also waren wir super nah dran. Cool. Es war super abgemischt, die Band war geil, er war stimmlich toll, hat eine fetzen Show abgezogen, also super unterhalten gewesen.
Klingt gut.
Und jetzt muss ich natürlich ein Lied draufsetzen und habe mich für einen entschieden,
Goldfinger.
Der auch ein epischer Song ist und der kurioserweise in der Setlist gefehlt hat. Lieber Robbie, keine Ahnung.
Was war da los?
Da wärst du eine Nummer kommen müssen.
Ja.
Und zwar kann man dann auch balladenartig, hymnisch, der handelt von Glamour, Abgrund, Rockstar-Allüren und in dem Video ist er auch so auf Drogen und kaputt. Ja,
hab's direkt im Kopf.
Ja, das ist schön, das ist schon von... Das ist eh krass, das ist von 2003 auch schon, war auf Escapology, zweite Single. Jetzt nicht unbedingt ein brachialer Hit, aber ich finde es mega geschrieben, super die
Geiler
Melodie.
Song.
Und ich mag es auch beim Robbie so gern, dass der oft mit seiner Kopfstimme und so ein bisschen da wechselt und manche Dinge, die man hochsingt, tief singt. Und also kann man dann, liebe ich, geile Hymne, merkt man daran, dass er da noch mit Guy Chambers zusammengearbeitet hat. Und die besten Songs. Jetzt haben wir endlich einen Robbie auf der Playlist und einen Ozzy.
Und einen Ozzy.
Robbie und Ozzy.
Verliefen sich im Wald. Dann kam der Youngblood. Das ist nämlich...
Sydney Youngblood.
Ich setze einen Song auf die Liste von Youngblood. Geboren am 5. August 1997. Möchte man das glauben, der ist 7 Jahre jünger als ich. In South Yorkshire, in England. Lustig auch, der macht seit ungefähr 2017 Musik. Der ist eher so im Alternative Rock, Pop-Punk, aber auch so, ja, eher so Emo, aber auch mit Rap-Einflüssen und so. Ich habe den relativ früh entdeckt, weil der halt so in meine, ja, in das fällt, was ich so als Teenie so auch gehört habe. Ja, so The Used, My Chemical Romance und so, da hört man schon so Einschläge. Sag mal, Penny Lane, bist du da wieder am Rumpupsen?
Immer jetzt wieder zu Ende der Folge lässt sie uns mal wieder ein bisschen eindampfen.
Das ist ihre feine Kommunikation,
ja,
oder?
Genau.
Dann ist einfach ein Gespür dafür.
Das ist ganz subtil, jetzt kommt's mal in die Pötte hier.
Warum setze ich also einen Youngblood-Song auf die Liste? Naja. Ich habe ja jetzt gerade einen Ozzy-Song auf die Liste gesetzt. Und Es gab ein Konzert sozusagen, das der Ozzy ja schon kurz bevor er gestorben ist, ich war glaube ich 5. Juli, hat ein Abschiedskonzert gegeben mit einigen Artists.
Mega besetzt, irre.
Und da war Youngblood auch dabei und Youngblood hat gesungen Changes. Und das ist ja ein Black Sabbath Song, original, ist aber auch eher eine, ja, man könnte es auch wieder als eine Ballade bezeichnen, aber eine sehr kraftvolle. Also es ist wirklich ein crazy Song und Youngblood singt den einfach heftig. Also ich habe den, das ist so ein Song, den musst du dir irgendwie 20 Mal hintereinander anhören, bis du jeden so kiekse und so mitbekommst. Der ist da so nah dran und so echt. Es ist schon fast gruselig, wie krass der das macht. Ich feier's. Und ja, der, wie sage ich's? Das ist halt ein sehr cooler Künstler, der sich auch für, weiß ich nicht, so alles Mögliche einsetzt, was halt gerade so in der Welt vielleicht nicht so cool passiert und so weiter. Der trägt übrigens auch gerne mal einen Rock auf seinen Konzerten. Und nach dem Tod jetzt von Ozzy Osbourne hat er angekündigt, dass er jetzt jeden Abend, wo er live spielt, also wo er ein Konzert hat, Changes auch live performen wird, einfach so als Hommage. Und das finde ich auch eine ziemlich coole Sache. Und da würde ich gerne, tatsächlich gibt es die auch schon auf Spotify, diese Live-Version von diesem Abschiedskonzert sozusagen von Changes heißt es. Genau, gibt es schon auf Spotify und genau die setze ich mit drauf. Da-dum.
Da-dum.
Ja.
Da sagst du jetzt nichts mehr, Ossi, da waren wir jetzt brav.
Da waren wir jetzt äußerst brav, würde ich mal sagen. Und jetzt bleibt es an mir, dir noch was vorzulesen, aber ich muss die Datei erst öffnen, deswegen muss ich noch ein bisschen hier reden.
Goldfinger!
Datei öffnen. Gut.
Hast du es gefunden? Zähl nochmal nach, ob es auch das Richtige ist.
Es ist das Betthupferl Nummer 22 in der Folge 24.
Ja.
Ach, sag mal, das ist das Kontinuum. Okay,
Ich bin so.
Ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen. Einfach weil ich befürchte, dass ich wieder lachen muss, aber ich versuche mich zusammenzureißen. Ja, vielleicht ist es ja heute meine Challenge.
Wie es sich ergibt. Hm?
Okay. Ab ins Betthupferl mit uns. Sebastian steht vor dem Spiegel. Er ist oval, goldumrahmt und fast so groß wie er. Das Glas ist finster wie Teer. Da ist kein Spiegelbild, nur eine Art schwarzer Sog. Die Höhle, in der Sebastian steht, ist ein wenig heller als die, in die er zuvor erwacht ist. Ein schräger Lichtstrahl fällt durch einen Spalt in der Decke und lässt den Staub tanzen. Es riecht nach Moos, altem Metall und leicht nach Käsefuß. Sebastian blickt an sich herab. Wie lange hat er diese Schuhe und Socken eigentlich schon an? Welcher Tag ist heute? Sebastian kratzt sich am Kopf. Und was genau soll ich jetzt tun? Aus der Kette an seinem Handgelenk kichert Snorre nervös. Na, einfach reinschauen? Oder vielleicht ein Gedicht aufsagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du bist dir nicht ganz sicher? Zischt Sebastian und funkelt die Kette an. Du hast sonst immer so eine verdammt große Klappe, aber kaum wird's ernst, bist du auf einmal ganz klein mit Hut? Na bravo! Die dunkle Stimme räuspert sich hinter ihm. Es klingt wie ein tiefes, kehliges Grollen eines alten Motors, der gerade wieder zum Leben erwacht. Sebastian dreht sich nicht um. Er will gar nicht wissen, was da steht oder schwebt oder was auch immer. Schau genau hin, Sebastian. Hör gut zu und nenne mir das Passwort, raunt das Wesen. Sebastian zögert. Dann tritt er jedoch langsam näher an den Spiegel heran. Die schwarze, glänzende Oberfläche scheint sich zu bewegen, als würde darin etwas warten oder sich winden. Vorsichtig beugt er sich vor. Und plötzlich erscheint da ein Bild. Erst flirrend, schemenhaft. Dann sieht er sich selbst, müde, etwas verbeult und mit Augenringen wie ein Panda-Bär. Heiliges Stirnhuhn, murmelt Sebastian. Ich sehe aus wie eine Banane nach 3 Tagen in einem Rucksack. Er seufzt. Hallo, Herr Spiegel, sagt er steif. Wären Sie so gut und würden mir das Passwort nennen? Er kommt sich dabei unglaublich bescheuert vor, aber auch ein bisschen hoffnungsvoll. Der Spiegel flackert plötzlich heftig, zuckt wie eine alte Neonröhre kurz vor dem Exitus. Dann ertönt ein spitzes Kreischen.
Herr Spiegel!
Hallt es entrüstet aus dem dunklen Glas.
Warum sollte ich ein Herr sein?
Sebastian blinzelt. Einmal, zweimal, dann kneift er ungläubig die Augen zusammen. Auf der schwarzen Glasfläche ist nicht mehr sein eigenes Antlitz zu sehen, sondern das einer jungen Frau. Sie trägt ein weites, weißes Nachthemd. Ihre blonden Haare fallen ihr offen über den Rücken bis zur Hüfte. Sie sieht alles andere als erfreut aus.
Snorre, zischt Sebastian zur Kette an seinem Handgelenk. Siehst du das auch?
Und hörst du? Nö, kommt es prompt zurück. Ich höre nur dich und mich und ein bisschen mein eigenes schlechtes Gewissen, aber das ist wohl gerade nicht Thema. Entschuldigen Sie bitte, junge Frau, beginnt Sebastian stockend. Ich wusste natürlich nicht, dass... Also, der Spiegel ist ein männliches Nomen und von daher...
Ja, ja, schon gut.
Die Frau winkt genervt ab.
Wer bist du? Und was willst du von mir? Du störst mich bei meinem Schönheitsschlaf.
Sebastian räuspert sich, streckt sich unwillkürlich ein wenig und versucht würdevoll zu wirken, was in seinen halb zerrissenen Klamotten eher mäßig gelingt.
Ich bin Sebastian Aurelius Brettschneider, sagt er schließlich.
Die Frau im Spiegel erstarrt. Ihre Augen werden groß, ihr Blick ehrfürchtig.
Der Erbe der Spiegelseele, Träger des Schlüsselwortes, Letzter der Hörenden, dass ich das noch erleben darf, flüstert sie erstaunt.
Sebastian tritt unentschlossen von einem Fuß auf den anderen. Seine Kette klimpert leise.
Ja, genau, der bin ich wohl. Also dürfte ich jetzt das Passwort erfahren? Ich müsste nämlich wirklich langsam mal wieder heim. Meine Frau, meine Kinder, die warten auf mich.
Die Frau im Spiegel hebt dramatisch die Arme, als wolle sie einen Zauber beschwören. Ihre Stimme wird tief und bedeutungsvoll.
Kartoffelsalat-Emotion.
Sebastian starrt sie an. Sekundenlang passiert gar nichts. Dann blinzelt er, hebt einen Finger, öffnet den Mund, schließt ihn wieder.
Entschuldigung, was? Kartoffelsalat-Emotion.
Wiederholt sie den Quatsch und Sebastian ist sich sicher, dass er sich verhört haben muss. Er blickt zur Kette an seinem Handgelenk.
Snorre, ich schwöre dir, wenn das wirklich das Passwort ist, dann fresse ich meinen linken Wanderschuh.
Gott.
Gott. Ich hab's geschafft.
Ja, du hast dich gut geschlagen.
Ja. Ich dachte beim Stirnhund, spätestens bei der Banane, habe ich gedacht, da zerreißt mich. Aber ich habe geübt, deswegen.
Puh.
Mhm.
Okay.
Ja.
Puh. Ja, scheiße, aber das, das könnte schlecht ausgehen in Sachen Mahlzeit.
Ach so, ja. Dann sind wir mal gespannt. Wie es unserem Sebastian weiter ergeht, ob Karin anrückt mit den Kindern, ob sie ihn rettet, ja, das kann nur der Christian entscheiden in unserer nächsten Folge. Denn, mein Lieber, du bist mit der nächsten Folge wieder dran vom Betthupferl.
Oh yes.
Wir schließen diese Runde des Podcasts hier fröhlich ab. Hinweis am Ende. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst auch gerne eine Bewertung und meldet euch mit Themenwünschen und Feedback gerne per E-Mail an podcast@himmelblau.com. Ich würde sagen, auf Wiederhören.
Servus.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.